Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crossfade Podcast. Zwei Folgen in einem Monat, das hat schon länger nicht mehr gegeben,
ja,
glaube ich. Wir waren dieses Jahr nicht ganz so fleißig leider, aber alles okay, war ein anstrengendes Jahr für uns beide. Für mich zumindest, für dich hoffentlich auch.
Ja, war auf jeden Fall ein verrücktes Jahr. Mhm. Viel passiert, vor allem war es heute ein sehr anstrengender Tag. Ich habe sehr schlecht geschlafen letzte Nacht.
Ah, fies.
Absolut fies. Ich bin um 5 Uhr aufgewacht und war plötzlich einfach wach. Ganz schlimmer Zustand. Und dann bin ich um 8:30 musste ich aus dem Haus und habe dann aber gemerkt, dass ich so um 7:15 nochmal so richtig schön müde wurde. Da hätte ich mich nochmal richtig schön hinlegen können und nochmal 1-2 Stunden pennen. Na gut, und so ist es ein langer Tag. Wir haben jetzt gerade
22 Uhr
am Dienstagabend.
Dienstagabend.
Der 22. Dezember.
Richtig, übermorgen ist Weihnachten. Noch zweimal schlafen, liebe Kinder. Und dann gibt's hier, ich habe mich auch schön festlich angezogen, wie ihr seht. Mal sehen, wie lange ich in meinem fetten Pulli hier durchhalte, aber ich habe noch eine Überraschung da drunter an.
Hm.
Können wir schon drauf freuen.
Mhm.
Das glaube ich dir. Und wir reden heute über einen Künstler, über den ich schon lange im Podcast mal richtig reden wollte. Ich glaube, einmal hatte ich einen Song von ihm bei unserer Vorstellrunde an Songs dabei.
Wir haben doch schon mal über ihn
Ja, meine ich ja. Als mein Bruder dabei war, glaube ich auch.
Ja, aber haben wir nicht schon mal eine EP von ihm?
Nein, wir haben das Album nicht besprochen damals. Wir haben das Album nicht unterbekommen, weil das dieser Januar war, wo Dendemann, Jessin, Elguni und so weiter.
Das war unser Start.
Da haben wir ihn gerade verpasst gehabt.
Okay.
Das war ein bisschen schade.
Ja, endlich.
Aber endlich können wir über ihn reden. Und und wie gesagt, ich hatte ihn schon einmal weit entfernt mit dem Song hier im Podcast, weil ich den mal mitgebracht habe bei so einer Auswahl-Song-Session. Ich weiß nicht, wir können ja wieder starten wie immer. So, wie hast du denn Döll kennengelernt?
Ja, von dir. Möchte ich jetzt ganz klar sagen, von dir habe ich den kennengelernt. Du hast mir den vorgestellt und gezeigt. Ich kenne ihn auch vor allem nochmal von seinem Bruder, bilde ich mir jetzt schon so ein bisschen ein. Über den haben wir nämlich geredet. Ne? Ja. An den denke ich die ganze Zeit. Ja, aber wahrscheinlich sind das doch völlig verschiedene Menschen irgendwie mit völlig verschiedenen Facetten und allem drum und dran.
Ja, sicher.
Aber
also, halt die gleiche Herkunft.
Heute ist ja auch super spannend. Ich weiß nichts.
Ja, ich das ist nicht heute mal, beim letzten Mal kam das ja schon eigentlich ganz gut an, dass wir gar nichts wussten von dem Album.
Ja.
Heute machen wir es mal so, ich konnte nicht warten, das zu hören, deswegen, ich kenne das Album schon, aber Daniel kennt es noch nicht und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, was seine Eindrücke zu den Songs sind und ich glaube, da steckt halt auch viel Thema drin, worüber man reden kann und es sind 6 Songs, heißt, wir haben auch wirklich Zeit für jeden Song, ein bisschen was drüber zu sagen. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja, aber bevor wir zu der EP kommen, die sich übrigens Kultur nennt, wollte ich noch einen Song besprechen oder einfach mal kurz anspielen, der auf dem Dexter-Album war, was wir ja leider nicht besprochen haben, weil das KIZ-Album ja zuvor gekommen ist. Schlimm, ne? Da ist nämlich ein Feature-Part von Döll auch mit drauf auf einem Song, der heißt Kontrolle mit Dexter, Lackmann und Döll. Und ich dachte mir, den können wir jetzt einfach mal an den Start schmeißen, wenn wir eh nur Sex-Songs haben. Hoppla.
Hoppla.
wir hören rein. Wenn man Spotify lädt. Ach man, Spotify ist aber in letzter Zeit echt das verbuggteste Programm der Welt, gefühlt so. Andauernd will der irgendwie nicht. Das ist super nervig.
Nein, das meinen wir gar nicht so, Spotify.
Das ist nicht böse gemeint.
Nicht böse gemeint.
Überhaupt nicht.
Lass den Algorithmus für uns spielen. Ja, Hört da gar nicht auf ihn.
Ja, Kontrolle von Dexter auf dem Young Boomer Album lief dieser Song. Was sagst du dazu?
krasse Nummer. Ich finde dieses Flöten-Sample cool. Das hat so ein bisschen Boom-Bap-Charakter. Der Beat ist sonst trappig. Das wäre jetzt so mein erster großer Eindruck. Ist auf jeden Fall so ein Battle-Rap-Sache. Es wird viel gebattelt. Jetzt der letzte Part von Döll ist natürlich auch irgendwie moderner Boom-Bap. Keine Ahnung, er sagt es ja selber, ich kontrolliere Boom-Bap. Das finde ich super lustig. Dann kommen auch diese Trap-Elemente im Beat, wenn dieses hohe Piano spielt oder diese hohe Bells. Ja, cool. Sehr deutsch.
Ja, natürlich.
Sehr deutsch, so.
Auf jeden Fall. Also, was Dexter halt so macht, ist so ein, das Album heißt ja auch Young Boomer. So, und er ist halt so die alte Instanz quasi jetzt in dieser neuen Trap-Mucke so ein bisschen drin. Der ist ja schon ewig im Game, so Dexter. Der hat ja auch damals schon auf XOXO für Casper und auf Rayop für Crow schon mitproduziert gehabt damals und so. Also der ist ja jetzt schon seit 10 Jahren mindestens eher länger im Biss, so eher als Produzent gewesen und jetzt seit 3 Jahren, 4 Jahren so fasst er langsam als Rapper auf Fuß. Mhm. Und genau, das ist jetzt, glaube ich, sein zweites so richtiges Rap-Album, wo er wirklich jeden Song macht und auch so Solo-Tracks also drauf
Artist
hat und so.
Artist wirklich in, vorne auch als Rapper dann
genau,
dabei.
Genau, genau. Sonst hat er halt viel produced und auch so Producer-Bundles gemacht. Er produced natürlich alles so. Wenn du als Produzent anfängst zu rappen und dann nicht selber produced, wäre auch ein bisschen komisch, finde ich.
Ja, geht ja auch so. Kanye West und so macht er auch viel ja. Außer House produced.
Aber ich habe den Song jetzt mal ausgewählt, weil zum einen...
Warum?
Zum einen wollte ich mal wissen, ob du damals Kreuzfeld und Jakob gehört hast.
Ich habe Kreuzfeld und Jakob extrem gefeiert. Extrem gefeiert. Ich komme nicht auf den Albumtitel.
Gottes Werk und Kreuzfeld-Beitrag ja, war ja das erste.
Ich glaube, es ist das erste. Ja, ja, da war der... Ich habe ja auch, also Lackmann, der stimmt, der war der erste, den habe ich jetzt gerade ganz vergessen dann direkt, das Reaction-Problem. Ja. Lackmann, super cool, fand ich jetzt nicht seinen allerkrassesten Part, aber Lackmann ist halt einfach Legende, immer gut, hat auch viele coole Songs in letzter Zeit rausgebracht, aber Kreuzfeld und Jakob habe ich einfach geliebt, also Flipstar und Lackmann, boah, Gotteswerk und Teufelsbeitrag, ne?
Kreuzfelds.
Oder Kreuzfelds-Beitrag, ja. Also dick, das hatte ich, sehe ich noch die gebrannte CD, die ich zu Hause hatte, sorry. Aber es war so eine goldene, gebrannte CD, wo mit dem Filzstift das drauf war. Die hatte ich bestimmt jahrelang bei mir liegen. So, jetzt gibt's das ja alles bei Spotify.
Ja.
Ja, habe ich geliebt. Habe ich richtig geliebt. Waren die besten damals.
Ja, ganz lustig. Wir haben ja auch dieses Intro. Es gibt ein paar Anekdoten in diesem Song, die ich einfach cool finde. Auch wie das zustande gekommen ist. Gibt ja diesen Skit am Anfang, so wo hier dieses Dex Brother, hier waren wir ein inneres Blumenpflücken da auf der Bühne, sind wir mega abgegangen und wir sehen uns am Strand. Das ist eine Memo von Lackmann, die er Dexter geschickt hat. Und zwar war Dexter mit seiner Band in so einem Club in Frankreich, in Südfrankreich, weil die halt von denen gebucht wurden, um dort halt 2, 3 Auftritte irgendwie in der Woche zu machen. Und dafür hat er mit seiner Family, also der ist halt auch Vater und so, ne, also steht voll im Leben, so ein bisschen wie du. Hat er halt den Urlaub hat er halt den Urlaub geschenkt bekommen von denen und hat dann gesagt, ja gut, dafür spiele ich da ein bisschen.
Okay, ja.
Und dann hat er so irgendwie am ersten Abend meinte er, hat er dann so Handtücher aufgehangen und plötzlich wurde von hinten gerufen, ey Dexy, und dann hat er sich so umgedreht und stand da Lackmann und da haben okay. Die sich zufällig einfach im Urlaub da in dem Club getroffen und deswegen, also die haben dann halt abends, als sie dann gespielt haben, Lackmann auch auf die Bühne geholt und so weiter und haben sie am nächsten Tag tatsächlich am Strand getroffen und okay, da kam lustig, halt quasi cool. Der Kontakt her, so durch dieses Feature kam und da dachte sich Dexter, passt Döll mit drauf und das Interessante an dem Döll-Part finde ich eben, dass Döll hier, wie du meintest, schon anfängt zu battlen und jetzt können wir so langsam nämlich den thematischen Bogen zu der EP, die wir sprechen wollen, spannen. Und zwar finde ich, dass dieser Part von ihm quasi sehr gut jetzt in die EP einleitet, weil auf seinem letzten Album, das hieß Nie oder Jetzt, weil er da gesagt hat quasi, wenn ich das jetzt nicht veröffentliche, dann kommt nie ein Album von mir, weil er hatte eigentlich nur seine Debüt, also sein großer Durchbruch kam halt quasi mit der Weit entfernt EP. Da war auch dann Weit entfernt der Song drauf, der glaube ich bis heute auf jeden Fall mit Abstand sein größter Hit ist, mit 1,8 Millionen YouTube-Klicks und so. Und nach dieser EP kam halt lange von ihm solo nichts. Er hat doch mit seinem Bruder ein Album released zusammen, aber er hat halt solo nichts gedroppt. Und dann waren halt alle schon so, ja, hier kommt da noch was. Und dann kam halt dieses Album und er hatte halt große Probleme mit Spielsucht zwischendurch und so weiter, woran er fast kaputt gegangen wäre. Und er meinte halt so, das Album musste jetzt raus, sonst wird nie was kommen. Und das Album ist halt mega gut angekommen, alle Leute haben es gefeiert, das hat auch verkauft sehr gut und er hat jetzt bei dem Album auch den Schritt gewagt, quasi das komplett selber zu releasen, also er hat das komplett selber vertrieben und so weiter und so fort, sprich auch die gesamte Kohle.
Erzählt er ja alles, ne? Ja.
Genau, und deswegen geht das natürlich auch finanziell, weil es wahrscheinlich ganz gut ab bei dem.
Okay,
und
ja,
man merkt in diesem Part halt einfach, dass er plötzlich so eine breite Brust bekommen hat, dass er plötzlich so... Also das hatte er aber nie oder jetzt, der wusste immer schon, dass er rappen kann, so. Aber er hat jetzt halt plötzlich so...
Jetzt hat er auch den finanziellen Beweis seiner Tätigkeit.
Ja, nicht nur das, er hat jetzt halt, glaube ich, einfach nur diese Sicherheit und die spürst du, also spüre ich irgendwie, ne? in diesem Part durchgehend, diese Sicherheit, dieses, okay, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wo mein Stellenwert ist. Und das knallt er halt richtig hart raus in diesem Part und man hat das ja
er
auch am Ende...
Er benutzt so viele moderne Wörter, weißt du, das finde ich immer... Finde ich immer gefährlich, wie wenn man Nokia-Handy früher gerappt hat als State of the Art oder da gibt es wahrscheinlich ganz viele Beispiele, was heute so, wenn du so Messenger-Namen nimmst oder sowas, weißt du? Bei Google und so kann man vielleicht drauf wetten, es bleibt, aber Discord kennt in 5 Jahren oder in 7 Jahren noch jemand. Also
Discogs.
Discogs irgendwas mit.
Discogs ist eine Online-Plattform für.
Kenne ich auch. Ich hatte Discord, glaube ich, verstanden eben. Aber er benutzt auf jeden Fall moderne Online-Plattformen in seinem Text so. Und da finde ich immer spannend, ja. Wie lang bleiben kann das zeitlos werden, so ein Track.
Ja, ja, klar. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das hier ein zeitloser Track ist. Ich finde ihn halt insgesamt cool. Nee,
wollte
so.
Ich damit auch sagen, ja.
Ja, das ist halt einfach eine coole Kollabo. Das ist auch der vorletzte Track auf diesem Album oder der vorvorletzte oder sowas. Das ist nicht der Track, der für die Ewigkeit bleibt. Nein, ich fand ihn einfach nur cool und ich fand den jetzt passend. Vor allen Dingen, weil, soweit ich das noch im Sinn habe, Dexter auch maßgeblich jetzt an der EP beteiligt war. Er hat einen Beat, glaube ich, beigesteuert und das Ganze auch so executive produced und war immer schon bei Döll auch immer schon eng dabei. Döll hat aber immer sehr viele Produzenten auf seinen Sachen gehabt. Und genau, gib mir kurz eine Überleitung. Weil
wie heißt denn das Album eigentlich?
Kultur.
Hat's du eben gesagt. Kultur. Hi Daniel.
Hallo, ich bin Daniel und ich höre nicht zu. ich bin nämlich noch nicht schnell genug auf das Album gegangen, weil ich gerade nicht im Kopf habe, wer den ersten Song gemacht hat. So, da haben wir das Album, Chaka. 5 Sekunden heißt nämlich der erste Song. Das war auch die erste Single, die vor 3 Wochen, glaube ich, rauskam.
Okay.
Habe ich richtig real das erste Mal im Carhartt-Store in Köln, habe ich die das erste Mal gehört. Richtig real, würde ich
als
sagen.
Als der Carhartt-Store noch auf hatte.
Und, ja genau, als er noch auf hatte. Und die Produzenten sind NRK und Gibma Fuffi. Die haben nämlich das Brett gebaut, auf dem 5 Sekunden läuft. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein.
Yeah.
Ja. 5 Sekunden.
Ein Flex.
Ja, was sagst du?
Was sag ich? Erstmal kurz zum Beat. Ich fand die Snare sehr nice. Finde auch den Chor so sehr episch, sehr dramatisch, wie er reinkommt. Auf Dauer hat es auch nicht viel mehr als diese Elemente der Beat. Und das Crash ist mir irgendwann ein bisschen auf den Senkel gegangen. Immer wenn es auf die 1 kommt, das Abschlagbecken so. Ein bisschen Variation. Ich finde diesen Hi-Hat-Loop, wie er so ein bisschen schnelle Achtel oder was da gemacht hat, finde ich auch sehr cool. Könnte er noch ein bisschen mehr durchziehen, so, ne? So ein bisschen noch realer Drums irgendwie. Es war jetzt so eine. Vielleicht ist das ja auch wahrscheinlich ist das gewollt, dass es so ein bisschen so ein hakeliger Drumflow war. Es war nicht so weich, es läuft nicht so weich durch, sondern es ist so ein bisschen. Du hörst, es ist programmiert.
Mhm.
So, und wahrscheinlich sollte das auch irgendwie deutlich sein, dass es so ein programmiertes Schlagzeug ist. Bisschen monoton irgendwo, aber es passt natürlich toll zu dem. Also, ich finde die Dramatik cool. Also zuallererst finde ich das super cool, dass da so eine, ja, es ist keine traurige Stimmung, so eine episch verzweifelte Kopfhochstimmung oder sowas, die da so, auch der Beat schon vermittelt. Der Text passt dann auch sehr gut dazu.
Ja, es hat so seine Schwere auch mit drin, der Beat, aber auch so seine
der stampft schon Epic, so ein bisschen. So.
Und was ich interessant daran finde, ist, dieser Beat ist ja von 2 Produzenten zusammen gemacht worden.
Ja, hat auch so ein Stadion-Vibe.
Gibma Fuffi und NRK.
Ja.
Und das Interessante ist, dass NRK eigentlich eher so für Trap-Beats bekannt ist. Also seine populärsten Songs sind halt so, er hat jetzt irgendwie Lambo Gallardo von Samra gemacht zum Beispiel. Nice. Hat aber auch viel für Fat Tony und so trappigere Sachen, die gemacht haben, auch schon produziert. Von daher, ich kenne ihn eher so von wirklich recht modernen Trap-Beats, die aber richtig nach vorne gehen und auch ziemlich ziemlich cool sind auf jeden Fall. Und das zusammen mit Gibma Fuffi, der halt selber eigentlich ein sehr klassischer Boom-Bap-Produzent ist, auch noch viel so Lo-Fi, Hip-Hop produziert auf eigenen Alben und so weiter. Und tatsächlich auch witzigerweise einer der größten Deutschrap Musikvideomacher ist mit seinem Bruder zusammen. Das sind die von The Factory. Die haben die ganzen Karate Andi und Kollega-Videos früher gemacht und so weiter.
Cool.
Also ein absolutes Multitalent. So, die beiden haben das zusammen produziert und ist ein anderer Sound als das, was wir eben hatten, ne?
Ist ein anderer Song, ja, definitiv. Ja.
Ja, hier sind wir schon wieder näher in Richtung Boom Bap gegangen. Wir haben ein echtes Schlagzeug da.
Genau, obwohl es so gechoppt ist, natürlich real klingender, wie so ein,
ja, genau. Und im Text, es ist...
Ja, Text, ist natürlich cool, so kennen wahrscheinlich viele so Situationen, ne? Ist natürlich schon jetzt nicht konkret auf Spielsucht, aber wer würde nicht sagen, ich habe einen langen Struggle hinter mir, ne? Kennst du jetzt mittlerweile auch schon, wie lang so ein Struggle wird mit Ausbildung oder sonst was oder mit anderen Sachen, die man im Leben hat, aber der klassische Weg wäre eine Ausbildung oder an die Uni gehen und dann jahrelang studieren, sich abrackern und dann kommt man nach 10, 15 Jahren endlich so in die ersten Positionen, wo man sagt so, okay, krass, ja, ich habe es mir verdient, so. Und das ist ja bei ihm das Gleiche, so, ne? Ob du jetzt rappst oder ob du keine Ahnung, studieren gehst, ist ja eigentlich irgendwo das Gleiche.
Nur als Rapper hast du halt eine andere Schule hinter dir. Als Rapper brauchst du ja um halt über solche Themen rappen zu können, brauchst du ja eine eigene Erfahrung, ein eigenes Leben, aus dem du quasi deine Kunst rausziehen kannst, deine Themen rausziehen kannst und so weiter. Gerade wenn du halt so einen persönlichen Aspekt hast, wie halt ein Döll.
Also, du musst ja nicht immer über dein Leben sowas. Ist also
ja, musst du nicht, nein, natürlich nicht. Aber ein Döll zum Beispiel tut das halt.
Ein Döll erzählt, die Geschichte kannst du nur erzählen.
Immer um sich selber in seiner Musik. Die Geschichte
kannst du nur erzählen, wenn du es selber erlebt hast. Sonst macht das irgendwie keinen Sinn, so eine Story.
Diese EP jetzt, also ich kann jetzt mal ein bisschen vorgreifen, weil das beim Intro ja auch immer entscheidend ist. Ja, wir haben auch Kekse, selbstgebackene von Oma, von meiner Oma. Schön hier Vanillekipferl, falls jemand, ne? Geilster Keks. Liebes. Genau. Mit vollem Mund und Keks in der Hand lässt sich super über sowas reden.
Absolut.
Diese EP, die ist halt auch sehr, sehr persönlich. Es werden so ein bisschen seine Laster abgearbeitet, aber es wird das Ganze auch so ein bisschen mit Musik verbunden. Also es geht um quasi sein Aufwachsen mit seinen Problemen, aber auch mit seiner Musik. Und mit und wie Musik ihm dabei auch geholfen hat.
Und dann vor allem seine spätere Zeit, wenn er groß ist, ne? So die harte Zeit dann. Wenn du groß wirst, alleine auf den eigenen Beinen stehst, deine Kindheit eigentlich hinter dir lässt langsam und selber Verantwortung für alles übernehmen musst und selber Verantwortung übernehmen kannst.
Ja, genau. Also er leitet hier quasi ein, im ersten Part ja auch mit so einer allgemeinen Sache, so Mama war allein, Papa ging früh und konnte ihm nie wirklich verzeihen, wenn ich sage, wie ich fühle. Und dass es in seinem Leben selber mal fast so weit war, dass er, also das hat er, glaube ich, nie so richtig explizit gesagt, aber ich glaube, der Vater ist auch ein Selbstmordopfer gewesen. Und er meint ja auch seit Jahren
gefickt, was handelt dich mit Papst.
Die sind geil, ne? Nein, genau. Der Vater verstarb durch Suizid, sagt mir Genius jetzt auch hier. Das ist sehr praktisch. Unangenehm auf jeden Fall, wenn einem sowas in der Kindheit schon passiert.
Wir wollen jetzt klarstellen, dass du Genius meinst.
Rap-Genius.
Das ist sehr praktisch.
Ja, nicht Suizid. Das ist gar nicht praktisch und gar nicht schön, natürlich. Aber er macht halt direkt klar, wo er herkommt. Und im zweiten Part geht's halt um seine persönliche Problemgeschichte. So mit 15 fing ich an mit 2015 fing ich an mit Roulette, 16 zog ich nach Berlin, spielte 17 nur noch Blackjack und war mit 18 zum 9. Mal clean. Da sieht man schon, das ist eine lange Suchtgeschichte hier und das haben wir, weiß nicht, ob wir das bei dem Madness behandelt haben, aber Madness hat halt genau das gleiche durchgemacht. Der hat auch eine ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber Madness hatte, soweit ich weiß, eine Alkoholsucht, mit der er kämpfen musste. Während Döll hier halt eher so auf Spielsucht
angeht. Ja, crazy so. Also,
die erscheinen eine problembelastete Familie zu sein halt. Also kann ich auch verstehen, so weißt du.
Ja, mit Sucht ist kein Spaß so.
Ja, aber kann ich auch, ne, also wenn der Vater sich so früh umbringt, so dass dann die beiden Söhne da brutal drunter leiden, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Ja, ja, klar.
Also wir steigen hier direkt mal ziemlich, ziemlich hart ein, aber wir merken auch direkt wieder so Dölls Selbstbewusstsein, was er jetzt wieder hat, indem er ja auch sagt, ich habe 10 Jahre geblutet, gönn mir 5 Sekunden Flex, sodass er jetzt einfach mal endlich mal das genießen kann, was es sich
mal da ist, ne?
So lange aufbaut, genau, mal endlich eine gute Zeit hat, Ewigkeiten, richtiges Scheißleben gehabt so und jetzt endlich halt mal wirklich sich das Hack zu holen, was er sich verdient und sich mal mit breiter Brust vorne hinzustellen und zu sagen so, ey, schaut mich an, ich bin gut.
Ja, ja, auch mal so selber das beste Ich sein, ne? Ja, mal genau. Nicht in der Spilo hängen oder auf irgendwelchen Drogen in der Spilo hängen. Ja.
Und was ihm dabei geholfen hat, auf diese, an diese.
Oh, jetzt kommt eine Überleitung.
Geholfen hat, an diese Position zu kommen, das ist natürlich der Rap, die Kultur. Und darum geht es im nächsten Song Kultur. Wir hören rein.
Ja, gut, damit kriegst du mein Herz, ne? Damit kriegst du mein Herz. Das klingt nach meiner Jugend. Sowas habe ich mir tagelang angehört. Das klingt wie New York. Hip-Hop irgendwie 2000er oder sowas, ne? Ey, Snare, mit der Snare kriegst du mich auch. Mega nice, die hatte Punch. Sample fand ich auch, also ich fand's jetzt viel mehr Boom-Bap noch als den ersten Song. Die sind jetzt viel Boom-Bappiger geworden. Sie bringen ja auch Anspielungen auf alte Sachen, also ist alles meine Generation, schätze ich. So vom Gefühl her kennen die das, was ich kenne, so wie es halt früher war.
Ja.
So verrückte Sachen, dass es wirklich kein YouTube gab oder keine Spotty-Klicks, feiere ich den, ich würde sagen, Osteinschlag bei Spotify. Hier würde keiner in Bonn oder Köln, würde keiner sagen Spotty-Klicks. Bro, Spotty-Klicks, sondern...
Aber in Cottbus oder in
Berlin. Ja, ist nice, also nichts dagegen. Ja. Ich finde das cool, dass sie da so eine Abkürzung ist, Spotty. Das klingt wie Cotti, weißt du? Das ist so eine Abkürzung, ja, die cool ist.
Hast du damals auch Taktlos Tapes gehört?
Ich hab, klar, Taktlos Tapes, Ringelgeist und sowas.
Taktlos Tapes, Kiste Chrom, wir reden nicht am Telefon.
Ja, Ringelgeist und sowas. Boah, ich komme wie immer jetzt nicht auf die Namen, aber klar, so die Taktlos Tapes waren legendär. Und die hat man wirklich auf Tape gehört. Mhm. Ja, ganz viele Geschichten, die sie da erzählen mit den drei Beats, davon war einer nicht kacke, yeah, oder sowas, ne?
Und stundenlanges Freestylen auf den drei Beats, die man hatte, ja, und ja, einer war nicht kacke. Finde ich auch sehr cool, wie sie da so den Beat kurz austauschen.
Mass Appeal oder was kommt dann da kurz rein?
Ja, irgendwie sowas, genau.
Mass Appeal, ich weiß es nicht genau, ich hab's nicht in meinem Kopf, aber ich glaube, Gangster. Mass
Appeal haben wir hier ja auch schon mal besprochen.
Haben wir ja auch, Classic. Ich weiß es nicht, was es war, aber auf jeden Fall ist es so, also es kann mithalten mit Mass Appeal oder es war Mass Appeal, ich weiß es nicht mehr.
Ja, und einer war nicht kacke.
Ja, richtig gut. Audio 88 auch so ein bisschen.
Einziges Feature auf der Platte.
Ruhigerer Part irgendwie. Der kann ja auch noch viel durchgedrehter sein.
Ja, absolut. Und er float halt irgendwie auch erstaunlich gut für ihn. Normalerweise super. Ist es ein super hakeliger Flow bei ihm, aber hier kommt er mal richtig technisch auch durch. Finde ich sehr cool.
Snare ist tight, Drumset tight. Den Bass kriegt man hier nicht so richtig gut mit auf der Boombox, finde ich immer. Ich weiß nicht genau, den würde ich gerne mal im Studio hören. Mhm. Der war jetzt hier manchmal, aber cool, also richtig, richtig gut. Wer hat's produziert?
Morlocko Plus, das ist jetzt die, ich weiß nicht, ob du Morlock Dilemma kennst.
Ja?
Das ist quasi sein alter Ego als Produzent. Also Morlock Dilemma hat es im Endeffekt produziert. Also ja, auch
nice,
so ein
nice
Grown
one.
Man, ja.
Nice one.
Sehr, sehr gute Beats baut er auch. Auf jeden Fall sehr, sehr krasser Beat. Finde ich auch, fand ich auch direkt geil irgendwie so, hat sofort auch diese Atmosphäre gehabt, so dass man sich das direkt so vorstellen konnte. Du hast direkt so Schwarz-Weiß-Bilder,
ja,
im Kopf.
Ich habe ja gar nicht gesagt, Cuts, es wurde gecuttet. Es hätte noch ein bisschen mehr gecuttet werden können für mich, aber es war halt genau so.
Ein Sample in der Hook.
Ja, so, ist das 90s? Das 90s Rap, End 90er, Anfang 2000er, sowas.
Sample ist
so.
Übrigens von Westside Gunn.
Was sagt er?
Posing in Gosha for the culture. We in the kitchen like vultures for the culture. Und das sagt er nochmal.
Okay.
So ganz
ja,
genau.
Was ich, den Anfang hätte ich nicht verstanden. Ich habe immer nur in
the
kitchen
culture
verstanden.
Ist, glaube ich, das Wichtige.
Ja, cooler Vibe. Das ist mein, da bin ich 15 wieder. So, das ist halt geil. So, das ist etwas fetter produziert, glaube ich, als die Sachen. Jetzt müsste man mal Referenz hören mit den anderen Sachen. Das ist schon fett produziert hier.
Mhm.
Ja, ich mag halt die Drums waren cool da drin. Ja, das ist, und dann so ein Cut. Ja, das ist.
Ja, und inhaltlich sind wir genau.
Wir haben wieder
da
2001.
Ja, 2000. Und inhaltlich sind wir da ja auch genau so mit den Stories, die sie daraus an. So Döll, der halt über seine Sprüher-Vergangenheit redet, so wie er mit den Kollegen damals draußen war und paar kleine Pisser, keine großen Sprüher.
Ja,
haben Dosen
mein
überkopieren, was wir gelernt haben von großen Brüdern. Einfach dieses Aufwachsen mit dem Hip-Hop und
ja,
irgendwie
auch kein
dann
YouTube oder sowas, wirklich von den großen Brüdern, weil du es nicht bei YouTube sehen konntest. So.
Genau.
Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es so eine Welt ohne Smartphone gibt, wo ich alles sofort nachgucke oder wo ich direkt mit einem Messenger mir Videos verschicken. Das habe ich nicht, im Studium ging das noch nicht richtig so.
Crazy
das,
ist so, ne? Ey, ja, es ist erstaunlich so und es ist halt auch, es ist bei beiden Parts bricht halt auch wieder so dieses durch, so weißt du, dieses, was diese Musik, beziehungsweise nicht nur die Musik, es ist ja, bei Hip-Hop ist es ja eine ganze Kultur mit so einer mit so einem ganzen Kult drumherum, also zumindest in der Zeit war das ja noch viel, viel stärker, auch mit diesem Graffiti, was dazu gehört.
Er sagt ja auch Baggy Pants und so, ne?
Ja, genau, Graffiti hat dazu gehört, die Mode hat da absolut zugehört, dass man Baggy getragen hat, Sneaker dabei und so weiter. Das ist alles so Teil dieses Lifestyles war, in dem man sich so reingerettet hat. Und deswegen sagt Döll ja auch zu Hause Dramen, ich bin draußen, um zu atmen. Das erste Mal vorziehen, das erste Mal ausmalen, sodass das halt einfach so quasi der Punkt war, an dem man halt irgendwie von den ganzen Problemen rauskam und in dieser Kultur und in dieser Szene quasi was gefunden hat, indem man sich quasi so identifiziert und indem man so rauskommt aus seinen Problemen, so ein bisschen so ein Outcome gefunden hat. Und dass darin halt quasi für beide so bis heute diese Liebe zu dieser Kultur und zu dieser Musik halt besteht. Und das kommt hier, finde ich, sehr, sehr gut rüber in diesem Song. Dadurch, dass es halt so eine ganz große Anspielung an diese Zeit ist, dass und dass man wirklich ein absolutes Verständnis dafür kriegt, wie viel das gerade bedeutet so.
Mhm.
Und auch gerade auch diese Outcomes, also die wie die aus den Parts rauskommen, so mit mach es für den Algorithmus, mach es für eine Uhr, ich mach es für die Kultur und Audio, so kauf dir Klicks, kauf dir Mode, aber das hier ist Historie. Das ist einfach den beiden, ja, nicht um die Kultur.
Ich finde immer diesen Begriff Kultur for the Culture so ein bisschen schwierig oder kann den für mich nicht so ganz deuten, aber ich finde schon, dass Leute, die sich mit bestimmten Sachen beschäftigen, ich würde es jetzt gar nicht unbedingt nur auf Hip-Hop eingrenzen, sondern zum Beispiel Leute, die Musik machen oder kreative Arbeit, die haben einfach eine gewisse Art zu denken. Die haben einfach ein gewisses Denkmuster, so wie Leute, die bei der Bank arbeiten oder bei einem Versicherungsunternehmen auch gewisse Denkmuster haben. Und insofern hat das vielleicht schon dann auch Kultur oder ist es Kultur, weil diese Leute, die dann in diesen Jobs arbeiten, wirklich eine eigene Sicht der Welt haben. Bei Künstlern ja oft doch, sag ich mal, das ist das Vorurteil, dass sie liberaler sind, dass sie lockerer drauf sind. Und ja, und dann for the culture, klar, habe ich auch schon oft gehört, klar, gibt's jetzt viel. Döll ist halt so verwachsen mit diesem Boom-Bap-Ding, wo man halt sagt, so echter Hip-Hop, ne? Realer Stuff, aber das sagen, glaube ich, auch die jungen Leute jetzt for the culture. Das ist so ein Riesenbegriff halt, ne?
Ja, klar, aber es ist halt auch
for the culture, das wären ja auch die Trap-Jungs, die jetzt mit 17.
Ja, weiß so, ich jetzt nicht unbedingt. Die Cloud-Rapper, es sind halt andere Ideale, für die man da steht. Und
ist jetzt the culture wirklich begrenzt dann auf die Leute mit den richtigen Idealen?
Nicht. Nein,
oder?
Natürlich nicht. Es geht ja immer darum, was man selber dafür empfindet. So. Entscheidend ist ihnen jetzt quasi, glaube ich, halt einfach zu sagen, dass der Hip-Hop bei ihnen halt einfach eine deutlich größere Bedeutung hat als dieses, damit verdienen wir jetzt unser Geld. Weil das ist, würde ich sagen, heute schon eine andere Sache. Weil, ja, wie Döll ja auch selber sagt in seinem Part so, wo habe ich die Line? Denkt nicht mal dran, dass einmal Geld wird hier raus. So, dass man einfach angefangen hat damit und das überhaupt keine Option war, dass das irgendwann mal ein Job sein könnte oder so. Was heutzutage ja definitiv was anderes ist.
Genau,
wenn heutzutage
genau.
ein Jugendlicher anfängt zu rappen, dann hat er definitiv schon vor Augen, dass er damit sich mal eine Rolex kaufen könnte.
Ja, genau.
Was halt damals eben nicht der Fall war.
Bei mir ist es ja auch so ein bisschen, ich würde jetzt nicht für die Culture, ich mache das nicht für Hip-Hop oder für irgendwas anderes, sondern ich mache es ja auch für mich einfach, weil ich Bock habe auf diese kreative Arbeit. Weil ich dieses Ding machen möchte. Ich möchte mit Musik arbeiten. Ne? Klar, kannst jetzt for the Culture, dann machst du es für Hip-Hop. Ich würde jetzt sagen, ich will im Studio sitzen und Musik machen. Das ist das, wofür ich es dann wirklich tue, ne? Und er sagt halt, das ist nochmal spezifizierter. Ich stehe halt auf, um zu rappen, um Songs zu schreiben, ne? Klar, er macht es dann dafür, dass er diese Kunst, diese Kultur leben darf, kann.
Ja, ja, und gerade aus diesem Hintergrund, wie er ja hier schreibt, so quasi, dass ihn diese Kultur und diese Musik halt einfach aus dem Problem zu Hause rausgeholt hat. Und dann ist, glaube ich, die Verbindung dazu auch nochmal eine ganz andere.
Kann auch gut sein. Der ist ja auch viel besser wahrscheinlich als viele Multi-Platinum-Rapper, die es gerade gibt. Von Technik her, vom Schreiben, von der Art, was weiß ich. Der ist wahrscheinlich vielen überlegen. Was sich aber jetzt auch nicht unbedingt dann im Erfolg unbedingt gleichzusetzen ist.
Definitiv.
Mit dem kommerziellen Erfolg.
Naja, aber wir merken hier halt auch in der gesamten Platte und in der gesamten Sache, wie diese Platte halt auch aufgebaut ist, so, dass er sie halt eben zum Beispiel auch komplett selber rausbringt, so, wo er sich um alles halt drum selber kümmert, so, dass die Vinyl cool aussieht. Aber halt eben zum Beispiel hat, das konnte man auf Instagram in seinen Stories auch verfolgen, wie er die Woche vor dem Release quasi konstant in seiner Wohnung saß und irgendwie 2000 Bestellungen selber verpackt hat und mit zwei Kollegen halt im Wohnzimmer saß und das selber verpackt hat, um das halt wegzuschicken, alles pünktlich, und das selber einfach beim Kiosk abgegeben hat, um die Dinger wegzuschicken, so. Das ist halt nochmal so ein ganz eigenes Level von
das ist die coole Independent-Sache, ne? Das ist wie die Indie-Labels, die auch jemanden rausbringen oder so. Das gibt's ja immer wieder zum Glück noch in der Musik. Oder gab es auch immer, ne?
Ja, und solche Projekte feiere ich einfach und sowas finde ich einfach cool, super, dass Leute sowas heutzutage machen.
Er hat
und
ja auch recht, wie in Track 1 gesagt, das kann sich ja finanziell viel krasser lohnen, als einen 20.000 Euro Vorschuss von einem Major zu holen. Kann es ja sein, ey, wenn der 1.000 CDs verkauft, a 15 Euro, da bist du ja schon auf dem Vorschuss quasi, nur an 1.000 verkauften CDs, ne? Also klar, kannst jetzt Porto wieder abziehen, Herstellungskosten so.
Ja, ja, klar.
Aber ja, selbst da hast
und
du ja...
Und Arbeitszeit natürlich auch. Das ist ja, ja gut, auch, aber wenn der
beide
eine Woche
ja den
da
gleichen
und halt die Sache
ja, okay,
dann verpackt und so, das ist ja auch nochmal
okay,
Arbeit.
Okay, hast du auch noch, aber ne, du kannst
aber
schon,
im Endeffekt bleibt mehr hängen.
Im Endeffekt bleibt mehr hängen. Wenn du also eine kleine Community gebildet hast und du hast 5.000 Leute, 10.000 Leute, die auf dein, nennen wir es jetzt mal eiskalt, Produkt warten, so, ja, was gibt's Geileres als eine eigene Community? Das ist ja der Wahnsinn dann, ne?
Ja, absolut. Und es kommt ja auch was bei rum bei ihm so. Ich meine, jetzt hat er gerade diese EP released und hat jetzt hier 82.000 monatliche Spotify-Hörer und so. Also es schlägt ja schon Wellen und alle seine Kollegen um ihn herum schreiben halt dazu jetzt, dass es mega geil wieder geworden ist und so weiter. Also er hat sich da definitiv so seine Szene geholt.
Cool.
seine Base aufgebaut.
Ich finde es nice, wie er im ersten Track gesagt hat, ich bin der Boom-Bap-Champ. Mhm. Damit macht er so ein bisschen, hat er seine Nische definiert, finde ich. Das ist ganz geil. Der sagt zu allen Leuten, hey, ich bin dieser Boom-Bap-Typ. Und ich habe das Gefühl, Boom-Bap kommt gerade irgendwie wieder. Mit, ja, Trap, ja. Mit Trap 808 Trap kommt rein, Boom-Bap ja. gerade. Also mit so richtig fetten Boom-Bap-Drums. Also vielleicht ist das auch nur gerade mein Vibe, mein Feeling. Ich habe so das Gefühl, das könnte so, das shiftet gerade so ein bisschen dahin, dass jetzt so, ja, Boom-Bap so ein bisschen reinkommt in die ganze Sache. Aber naja, nur ein Gefühl.
Ja, und woher das kommt, das ist die große Frage. Und woher Döll kommt, das finden wir jetzt im dritten Track dieser EP raus.
Gänsehaut, Digga, Gänsehaut. Schon ein nices Ding, ein nices Brett. So. Ich finde den Beat cool, das ist so ein, was sind das so, so Mellotron-Flutes oder sowas? Das, keine Ahnung, es klingt wie so ein Synthesizer, wie so Mellotron-Flutes könnten es sein, keine Ahnung, schätze ich mal. Finde ich sehr cool. Sample ist cool, wird am Anfang schön dargestellt, auch wieder so ein realer Drum-Loop, hat Druck. Ich finde, die Akkordfolge hat auch so zwei Teile. Oder? Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vertue, aber es sind so zwei Parts. Der Bass ist sehr cool, so ein Live, klingt wie ein Live-Bass, kann auch ein Plugin sein, aber es hat so einen echten Vibe, der Bass. Really nice, ich mag die Open Heads. Alles in allem ein cooles Ding. Der schiebt schön, wenn er im Refrain kommt, dann kommt so ein Basspad rein. Dann machst du... nicer Vibe. Ich habe viel gesehen, was ich nicht sehen wollte oder irgendwie sowas, ne? Fühle ich 100%. Die Stories, die er erzählt, kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch ähnliche Geschichten, so mit bisschen anderen Figuren quasi, aber natürlich auch so Stories von irgendwelchen Jungs, die schwer verloren haben im Leben. Und ich habe auch schon früh angefangen mit viel Quatsch, viel Scheiß gebaut. Also da habe ich auch bestimmt mit 14 oder sowas richtig losgelegt schon, 14, 15 so richtig einzutauchen in so eine Welt. Ja, ey, fühle ich 100% irgendwie. Cooler Track, so ein richtiger Storyteller-Track, ja. So ein Track, wo meine Freundin sagt, nervt, mach sofort aus, wie, was das muss denn
man ja
jetzt?
Zuhören.
Ja, so ist das jetzt, aber natürlich, das
Lehre halt,
das
ne?
ist mein Jam, so, weißt du, ich mag auch den Text, wie er da von Ronald oder Roland oder wie sie am Anfang heißen, erzählt und die kotzende Mutter nebenan am Klo, ja, sehr starkes Bild von Miguel, die Mutter, ne, die am Klo kotzt und danach kommt Ronald, der Schore, Gras mit Schore tauscht oder andersrum, Schore mit Gras.
Ja, Robin.
Robin
tauschen relativ viel früh schon.
Ja, sick, Alter, sick so. Kenne ich auch so harte Geschichten. Jetzt zum Glück nicht super viele, aber auch auf jeden Fall die eine oder andere von Leuten, die dann echt Probleme mit Opiaten oder sonst irgendwas bekommen haben und dann geklaut haben oder irgendeine Scheiße oder irgendwie ganz harte Sachen dadurch dann durchgezogen haben. Ja, und dieser Satz, ich habe viel gesehen, was ich nicht sehe, also da bemitleidet sich auch jemand die ganze Zeit so ein bisschen selber. Aber muss ich auch gerade denken, da flasht mir jetzt auch so durch den Kopf, so wenn ich an meinen Sohn denke, so was sind so die ersten 10, die der eigentlich nicht sehen sollte, so was ist so das erste im Leben, was der sehen wird, dann
was
denkst du auch so an,
so ist, ja.
boah, so Szenen, die ich im Auge habe, wo du in so einer Wohnung bist, wo du denkst, so hier lebt ein Kind oder so, weißt du, so ganz, da habe ich schon einige Bilder im Kopf, so, wo ich so denke, so, boah, du hast schon, Alter, da war schon so Sachen, also insofern, habe ich gefeiert. Ich habe wirklich beim ersten Hook so eine Gänsehaut hier bekommen. Cool. Mag ich. Wer hat den Beat gemacht?
Dexter.
Nice.
Da haben wir ihn nämlich. Dexter ist jetzt nämlich dran und kann hier mal ein bisschen geil mitproduzieren.
Schönen Bass gemacht. Ist so ein bisschen ausgebufft. Es ist so eine, na, keine Rückung, aber es hat so zwei Teile.
Dexter
also,
hat übrigens alles gemacht. Der hat auch gemixt und gemastert.
Dazu. Dann alles
also
im Endeffekt.
Das ist ein Dexter.
Ja, kann ich immer jetzt so schwer beurteilen, aber es klingt alles super hier auf deiner Boombox. Also auch das hier einfach normaler
Bundesliga-Standard halt. Das ganze Ding halt executive produced wurde von Dexter. Also der hat das alles gemixt, gemastert und so weiter. Von daher haben wir hier auch nur eine halbe Dexter-Produktion. Deswegen fand ich es halt ganz passend, diesen Feature-Part vorne noch ranzuschieben, der wahrscheinlich auch im Rahmen dieser EP entstanden ist. Und allgemein ist es ja eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit immer gewesen zwischen Dexter und Döll. Die beiden ergänzen sich einfach sehr, sehr gut. Ich finde, Dexter baut ihm auch immer Beats, die sehr, sehr gut das unterstützen können, was Döll halt sagen will, die halt genau die richtige Mischung sind aus nicht zu viel, um halt quasi ihm den Platz zu nehmen, dass er das ausdrücken kann, was er ausdrücken muss, weil er ja wirklich sehr viel Inhalt, es ist viel Text, es ist auch viel, was man erst später so richtig begreift, wenn man den Track so ein paar Mal gehört hat.
Aber es ist auch viel im Beat los gewesen.
Aber der Beat ist halt trotzdem immer noch abwechslungsreich genug, um das Ganze halt trotzdem noch gut zu untermalen und trotzdem nicht langweilig zu wirken, weil es ist halt kein typischer Boom-Bap-Loop, so, sondern es ist halt wirklich ein abwechslungsreicher Beat, bei dem auch viel passiert, aber bei dem
gerade genug. Nee, die Sample ist auch so leicht trappig, so, aber ja, es ist so ein Hybrid wieder, ne? Ja, es ist absolut dieses neue Boom-Bap.
Ja, definitiv. Und ich finde halt gerade, also diesen Sound finde ich sehr, sehr geil. Und der wird im nächsten, ich bin super gespannt, was du zum nächsten Beat sagen wirst. Der ist nämlich auch von Dexter. Aber ich will noch nicht überleiten, sondern ich will noch ein bisschen über diesen Track reden, weil mir ist halt aufgefallen, da wirst du jetzt wahrscheinlich wenig zu sagen können, aber auf seinem letzten Album war ein Song, der hieß 6-4. Das ist ja hier dieses Postleitzahlen-Ding. Und er, seine Region in Hessen, so um Frankfurt rum, das ist halt 6-4. Und da sagt er halt so, er repräsentiert so ein bisschen
diese... Haftbefehl ist 069, ja?
Ja, 069.
069.
Und das ist aber, glaube ich, die Telefonvorwahl.
Ah, okay. Ich bin raus.
Ja, also eine Postleitzahl fängt ja nicht mit 0 an, oder? Nee, ey, also in Berlin, glaube ich.
Ist halt, doch
aber
jetzt.
Aber ist ja auch scheißegal. Ja. Auf jeden Fall die... Und da hat er halt quasi so alles Positive aus seiner Region, wo er halt herkommt, wo halt seine Wurzeln liegen und so weiter, beschrieben. Und hier kommt halt quasi so das Gegenstück dazu, dass er halt eigentlich schon in einer recht trostlosen Gegend so aufgewachsen ist, wo nicht viel für ihn zu tun war. So wie er meint, so er wuchs dort circa 30 Minuten von gefühlt allem auf. Das sind halt auch so richtig geile Bilder, finde ich. Ja.
Er macht schöne Bilder.
Ja, ja, die man einfach super schnell versteht und super schnell dieses Gefühl drin hat, aber auf die man halt.
Ja, auch die Story. Ich habe jetzt echt noch mehr Bock von seiner Jugend zu hören irgendwie, weil er da so sehr interessant da so ein paar Anekdoten direkt rausgehauen hat am Anfang.
Ja, ja, es ist immer sehr persönlich. Er wird auch sehr persönlich und er hat auch manchmal so.
Let's face it, er redet auch nur über sich.
Ja, absolut. Deswegen meinte ich, er ist also, ein absolut selbstreferenzieller Rapper.
Ich meine, es ist krass, dass von dem 5000 Leute eine CD kaufen, weil der auch wirklich nur über sich redet.
Ja.
Also bis jetzt haben wir 3 Tracks gehört und alle 3 Tracks erzählen eigentlich nur meine Story, meine Story, meine Story. Und das ist ja mal, nee, ich will kein Aber, sondern das ist ja mal ultra fire. Der erzählt also nur seine Story die ganze Zeit und die Leute lieben ihn dafür. Mhm. Der kriegt seine Klicks, nur weil er die ganze Zeit erzählt, ey, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht.
Ja,
das ist schon eine geile Position.
Absolut, absolut.
Das
aber
ist schon nice.
Es ist halt, es ist ja auch das, woher seine ganze künstlerische Intuition quasi herkommt. Also er hat eigentlich immer über sich seine
aber
Situation.
Boom Bap war
und so
auch immer
geredet.
So, dass sie gesagt haben, ich bin der Geilste, ich bin der MC, ich bin der die
ja,
Mad Skills hat.
Ja, und später dann kamen halt auch dann aber so Leute drauf, also so Leute in die Szene halt im Rap, die halt auch super selbstreferenziell sind. Ich meine, wenn du dir mal die ersten Casper-Sachen, mit denen er groß geworden ist, anhörst, auch super selbstreferenziell gewesen, in vielen Teilen und so weiter, aber vielleicht noch nicht so ganz so stark, wie Döll es jetzt hier tatsächlich tut, dass er halt wirklich sein Leben referenziert, aber das ist ja bei vielen Hood-Sachen früher auch so gewesen. Wenn du mal,
ja, ja, klar. Nee, er ist halt super schaust, persönlich
so, wie
und die anderen reden halt über
wie
so.
Wie ihren Alltag in der Hood abläuft und so
die
weiter.
Die schreiben
das
dann aber
halt
so Gangster-Stories oder so. Aber er, ja, klar, ich kann mich da auch wirklich in vieles reinversetzen. Ich kann mit der Spielsucht nicht relaten, kenne dafür andere Süchte und sowas. Und ich kenne jetzt seine 2 Stories nicht, aber natürlich kenne ich auch Kids, von deren Eltern so krasse Alkoholiker waren. Weißt du, so Stories, weißt du, wenn ich manchmal noch so an früher denke, so, weißt du, wenn du zum Kollegen kamst und die beiden Eltern saßen halt immer mit Kippe schon im Wohnzimmer und haben einfach den ganzen Tag nur da gesessen, geraucht und getrunken oder sowas. Weißt du, klar, gab's. Ja, da hat man natürlich dann später auch oft gehangen, weil da alles ging. So,
da wurde ja nicht kontrolliert.
Da wurde viel
Spiel ab 18 konnte man auf der Blazy zocken und so.
Ja, Blazy war ja egal.
Ja,
so. Es ging ja nur darum, dass wir nicht völlig durchdrehen. So, weißt du, dass wir da ein bisschen Gras hinten rauchen und Computer spielen. Das war denen so scheißegal oft. So.
Ja, ja, aber das ist halt so, das sagt er ja da auch so. Sein Kollege, weißt du, die Mutter kotzt da den Wodka ins Klo und der stopft die Bong nochmal nach.
Ja, genau.
Sagt
so,
ja auch vieles
genau
aus,
so,
dass
ja,
er
ja.
Das dann da auch macht.
Ja, ja, ja.
Mhm.
Safe.
Naja, aber es sind halt trotzdem auch so Bilder, weißt du, wenn du dann hast so in den Texten halt, die halt auch so auf den ersten Blick natürlich auch irgendwo relatable sind für vieles, so in dem Level habe ich es jetzt nicht erlebt, aber natürlich kennt man immer die Kinder, wo man halt alles machen kann, wo du aber auch genau weißt, die Eltern kümmern sich halt nicht. Und da hast du auch das, Miguel, wir rauchen Bon aus Glas, hören nebenan kotzt seine Mutter den Wodka ins Bad. Miguel tut einfach so, als wäre nichts und stopft nochmal nach. Sie steht voller Kotze da und fragt, ob er sie trotzdem noch mag. Das sind halt auch so Familiendramen, klar, die halt, wenn man so genau drüber nachdenkt, halt auch wirklich wehtun. Und diese er beschreibt das hier halt so, ja, einfach, also lyrisch ist das, finde ich, richtig, schön, richtig hohes Niveau einfach. Weil wirklich alles richtig gut mit Flow, mit Technik und mit Story so zusammenhängt. Und das ist halt richtig stark. Und dann kommen auch immer wieder so richtig geile Punchlines dazwischen. Wie halt zum Beispiel 2020 feiern sie scheinbar 10 Jahre 2010. Sehr gut beschrieben, wie Leute einfach hängen bleiben im Leben und einfach immer, dass sich nichts verändert hat. So. Und das kommt halt immer wieder dazwischen. Und ich bin ja sehr, sehr begeistert von diesen Bildern, die er immer wieder findet. Und ja, ein solches Bild ist auch im Titel des nächsten Tracks zu finden. Und zwar heißt dieser Halb Berlin. Und was er mit Halb Berlin meint, das werden wir jetzt erfahren. Ja, die zweite Dexter-Produktion hintereinander, Halb Berlin.
Dexter, harte Produktion. Der macht diese Trap-Samples dann mit fetten Boom-Bap-Loops runter. Also das könntest du ja auch so auf einen Trap-Beat vom Gefühl her machen, mit einer 808 runter. Mhm. Und dann haut er aber sehr, das war jetzt ein sehr cooler Boom-Bap. Ich mag die Snare noch cooler als die eben. Die macht so ein, das ist so eine weiche, patschige Snare. Sowieso, ich liebe Boom-Bap-Snares. Ich glaube, das merkt man. Ich habe jetzt so oft Snare gesagt. Sample ist sehr nice. Ich mag den Drum-Loop sehr aufgeräumt, sehr cool. Es passiert nicht viel da drin. Dafür hat er echt viel Platz, da drüber zu flowen.
Ja.
Finde ich. Aber der Beat ist nice. Das ist nah am nervig, aber auch super cool. Weißt du, diese verpitchten in sich, ich weiß gar nicht, was das ist, Synth, Gitarre, keine Ahnung, was es ist.
Ich weiß nicht. Es wirkt so, als ob der irgend so einen Sound genommen hat und dann so ganz weird die Regler verdreht. So.
Ja, genau, der spielt so eine Melodie, die wild rumpitcht. So. Ja. Aber das ist halt cool, das ist halt irgendwie trappig. Ich liebe die Kombination aus diesen beiden Sachen, diese schweren Boom-Bap-Drums, die auch sehr fett sind. Also nicht mehr der alte Boom-Bap, sondern irgendwie fetter geworden, für mein Empfinden. Ich bin aber auch nicht so drin im Boom-Bap-Sound, muss ich jetzt sagen. Aber ist cool.
Also immer fetter produziert einfach insgesamt. So, das, ja, ist schon cool. 2020-Sound.
Ist schon 2020-Sound und es ist mehr als dieser alte Boom-Bap-Sound. Die Drums knallen härter. Ja, astreine Berlin-Story, ne? Ja, das Pülverchen, ne? Ich sag immer, pass auf, alles was Pülverchen ist, ist gefährlich, so, ne? Mit dem, ja, Pülverchen, die kannst du sehr gut in den Alltag einbauen. Und ja, diese Klassiker von Koks ist halt fucking hell of a drug. Koks ist hell of a drug. So, da fängt das auch an, der erwähnt ja auch so Freundeskreis und sowas, sag ich nicht, dass wir ziehen. Koks ist halt so das Ding, wo so die Leute noch so im Auto schnell noch zwei Nasen ziehen, bevor sie zu den anderen gehen, um bloß nichts abzugeben, weil du halt so in, weiß ich nicht, 60-Euro-Programm oder aufwärts, keine Ahnung, so je nachdem, kannst du vielleicht so ein bisschen billiger, aber ich würde sagen, das ist so ein Straßending ungefähr, ganz locker auch ein bisschen hochgehen, aber da wird's halt jetzt räudig, ne? Mhm. Wenn du jetzt sagst, so ein Gramm, sagen wir mal 70 Euro Straßenpreis, ein Gramm 70 Euro, ich glaube, das ist hier so, habe ich von, kennst du ja meinen typischen Satz hier, da habe ich von einem Freund gehört, ich denke, 70 Euro wäre hier so ein klassischer Straßenpreis,
da teilt man nicht mal so eben.
Ja, da teilst du nicht mehr eben so. Und wenn du das dreimal, viermal die Woche holst, so, oder sag ich mal jedes Wochenende zumindest Freitag, Samstag und nochmal sonntags holst, ja, da fängst du schon an auf Dauer zu überlegen, wem gebe ich heute nochmal ein bisschen was ab, weil der hat doch gleich wieder, weil jetzt müssen wir ein bisschen über Kokain reden, ne?
Ja, gerne. Die Drogenexkurse sind ja sehr beliebt in diesem Podcast.
Ja, sind ja auch immer, sind ja Drogen.
Es ist ein Podcast über Rap, da muss man halt auch.
Drogenexkurse sind ja auch geil zwischen Freitag und Sonntag.
Genau.
Koks ist ja auch so eine Droge, die man sehr gut kombinieren kann mit anderen Sachen. Also wenn man schön säuft oder sowas, so, also das ist sehr schön, also das sage ich jetzt so. Es soll sehr gut funktionieren mit Alkohol. Es hat diesen nüchternen Effekt halt. Es ist nicht so ganz so Pep-Zeug.
In der Zwischenzeit ziehe ich mir hier mal so einen schönen Pilz
rein. Zieh dir da mal einen Pilz rein. Die Pep ist ja so dieses super Wachbleiben. Dieses Koks ist ja so ein bisschen dieses Elitäre. Ich kann trotzdem nachher vielleicht noch einen Happen essen und in zwei Stunden schlafen. So, weil Pep ist ja doch nochmal so richtig so ein bisschen die Proletendroge. Dann für, weiß ich nicht, viel weniger Programm dann auch der Preis. Ja, fucking hell of a drug. Kokain ist deswegen auch so schlimm, weil du es super in den Alltag einbauen kannst. Es passt perfekt in ein gut getaktetes Leben rein, so, und es ist ja sogar am Anfang, es ist natürlich auf Sand gebaut, aber es ist am Anfang natürlich auch sogar leistungssteigernd, je nachdem, wie du es einsetzt und was du machst, so. Und hat halt natürlich in Kombination mit Alkohol oder anderen Tabletten natürlich auch nochmal so eine geile aggressive Komponente. So, du kannst halt wirklich was so, ne? Also jetzt übertrieben, dass jeder, der sich eine Nase zieht, zum Beispiel, dann so völlig bekloppt wird und durchdreht. Also das ist, ist halt
so allgemein so, dass jede Droge immer auf jeden Menschen nochmal andere Einwirkungen hat. Ein bisschen anders wirkt,
so, ne? Ist jetzt nicht psychedelisch oder so, aber ja, das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall super gefährlich, weil es auch super subtil ist. Du kannst ja am Abend da locker, wenn du so eine lustige Runde mit jemandem hast, mit Alkohol trinkst, ja, dann, klar, rüsselst du da 30, 50, 60 Euro locker weg mit irgendwem zusammen, so, weil es einfach immer so weitergeht, weißt du, Spiegel in der Mitte, zack, zack, hin und her. Mega, mega gefährlich, so, mega lustig, mega cool. Ich würde es auch jedem mal, wenn es nicht illegal wäre, empfehlen, weil es einfach Spaß macht, it's just a fun thing, so. Aber, abhängig werden von der Scheiße ist gefährlich, so. Es ist,
das ist halt auch das, was also richtig reiche Menschen noch wegficken kann.
Ja, das kennst du doch, den alten Geburtstagssatz.
Ja, ja, ich. willst du kurz einmal erzählen?
Ja, die große Frage ist, was schenkt man denn einem Mann, der schon alles besitzt, der schon alles
so,
hat?
So einen millionenschweren Musik,
war auf einer Geburtstagsparty von jemandem, der hat schon sehr viel, dann fiel der Satz, was soll man einem Mann schenken, was er alles hat? Und dann kam natürlich direkt von irgendeiner Bank der erste Ruf, Kokain natürlich. Und es war eine Tischtennisplatte im Endeffekt. Aber ja.
Kann man auch für Kokain einsetzen.
Also mit Koks kannst du dich, mit so Koks, Glücksspiel und Frauen kriegst du dich dann auch noch pleite gemacht als sehr, sehr reicher Mensch. Das ist so eine geile Kombo. Mhm. Kannst du richtig Geld verlieren. Also, it's a fun thing. Aber wenn du von da drauf kommst und dann wirklich darauf hängst, ey, also ich würde sagen, ist mit das Gefährlichste, einfach wegen diesen immens hohen Preisen.
Ja, und ich glaube, die Toleranz baut sich auch relativ schnell auf.
Wie bei allen Drogen brauchst du sehr schnell, wahrscheinlich mehr. Ja klar, Silver Use wäre wahrscheinlich dann so einmal im Monat. Ich denke mal, so einmal im Monat darf man es wahrscheinlich machen oder so. Und dann
wir sollten das jetzt, Effekt, also vielleicht, ne? Sollten wir sowas jetzt nicht, weil ich kenne mich damit jetzt nicht aus. Und deswegen, also Safer Use ist eine, wenn euch sowas interessieren sollte.
Ja, komm, wir hören jetzt eh auf hier an diesem Punkt.
Immer googeln.
Also es ist ein Spaß, aber die Gefahr,
alles Wichtige.
Die Gefahr ist immens. Nein, und die natürlich. Beschreibt er ja auch super in diesem Song.
Ja, genau, das kommt ja in der Hook.
Die würden es ja nicht, die Leute würden es ja nicht anfangen, wenn es keinen Spaß macht.
Ja, ja, aber hier kommt ja auch wieder, du kommst halt super schwer davon runter. Und dann, ja, dann kommt halt dieses typische bei Drogending, so, weißt du, denn das ist nur eine Phase, du lebst bald wieder clean.
Ja, ja,
morgen ich mach das mal eben, ne. Hier. Und er sagt, gib mir das Bahnticket her, eigentlich mache ich nichts mehr. Und doch, wir haben gerade erst geholt und es ist fast wieder leer. Und was sagst du eigentlich zu der Story dazu? Ich glaube, dass ich es merke. Ich glaube, die Nummer ist Dreck. Dabei ist die Mischung korrekt. Das hier ist maximal Pep.
Typischer Dialog, würde ich sagen. So, der in so einem völlig zugeballerten Kopf auf jeden Fall immer mal zustande kommt, weil es ja auch hier dieses Riesenproblem ist. Und das ist mit das Allergefährlichste an der ganzen Nummer ist, dass es ja kein kontrolliertes Zeug ist.
Genau.
Also du kannst also niemandem empfehlen, nimm diese Droge in Wahrheit, weil
du weißt ja nicht,
was du kriegst. Insofern, wenn du jetzt reines Kokain wie in den 20er Jahren in der Apotheke kaufen könntest, dann würde man sagen, klar, gönn dir, Saver-Use-Regeln, so, mach einfach dein Ding. So. Aber genau. Da du natürlich auch immer noch Gefahr läufst, total beschissen
oder Zeug zu kriegen oder
irgendwas anderes oder irgendein Bath Salt oder irgendeine Scheiße da drin gemischt oder weiß ich nicht, einfach viel zu wenig und beim nächsten Mal kriegst du richtig Gutes. So, auch harte Nummer, so, wenn du so gewohnt bist, ja, ich mach die immer so dick, so, weißt du? Deswegen finde ich das auch immer lustig, wenn Leute über Drogen nehmen, ja, dann habe ich eine Tablette genommen und dann ist halt auch so, ja, da habe ich eine Flasche Alkohol getrunken. Kannst ja auch keinem sagen, auf Alkohol steht halt genau drauf, hier ist das drin, passt bloß auf, hier sind so und so viel Prozent Umdrehung und sowas drin. Und ja klar, deswegen kann man bei diesen
Drogen... Ja, da weißt du aber halt auch, dass du kein Methanol da drin hast. Das war ja damals bei der Prohibition das große Problem.
Ja, du bist nicht blind
genau.
Oder,
das war super viele Leute so an diesen schweren, vor allen Dingen, weil das ja auch damals diese Stärke der Droge so gepusht hat, so dass dann diese ganzen hochprozentigen Schnapssorten und so weiter sind alle während der Prohibition entstanden, weil du halt viel mehr Alkohol auf viel kleinerem Raum transportieren konntest. Und das ist auch der Grund, warum hier in Deutschland, und das benutzt die CDU interessanterweise immer als Argument gegen die Legalisierung, dass die THC-Werte seit Jahren am Steigen sind im Gras auf dem Schwarzmarkt. Und das liegt, aber das ist ja ein absolutes Gegenargument eigentlich gegen die Legalisierung, weil du kriegst ja gar keinen Joint, mit dem du dich mal eben
Bei Cannabis ist ja auch schrecklich.
Du musst ja das starke Zeug geben, weil die Dealer haben natürlich auch dadurch den Vorteil, dass sie mehr Wirkung in weniger Fläche packen können. Und dann wird es natürlich wieder gestreckt.
Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, macht aber total Sinn. So. Und bei Cannabis ist das genauso. Es wäre viel fairer, den Leuten ein Päckchen zu verkaufen, wo genau draufsteht, das ist hier drin. Du konsumierst, wenn du das so und so viel Mikro.
Ja, und dann könntest du das halt auch machen, wie bei, weißt du, wo du sagst, so, ich trinke jetzt so mein Feierabendbier, dann kannst du dein Feierabend-Joint machen, oder ich mache jetzt hier die Party mit Schnaps und dann kannst du halt aber auch dein Party-Joint quasi. Weil du genau weißt, wie viel THC ist drin, wie viel CBD ist drin. Und wenn du sagst, so, ich will heute einfach mal nur so, keine Ahnung, 5% THC haben für so eine leichte Wirkung und sonst nur CBD drin, dann wäre das ja cool, aber das kannst du halt aktuell gar nicht machen.
Ja.
Weil du ja überhaupt nicht weißt, und du müsstest ein Labor zu Hause haben, wo du es also dann rausfindest oder
Drogen
so.
Drogen sind ja generell meistens medizinische Abfallprodukte und generell sind die eigentlich so nicht schlimm bei einmaligem Konsum. Jeder Droge, jedes Kind steckt eine Tavor weg oder du kriegst auch ein Opiat. Wenn du nicht gesagt wirst, dass du eine Woche lang Opiate bekommst, bist du nicht opiumsüchtig. So, ja. Weißt du, wenn du aus dem Krankenhaus rausgeschoben wirst, bist du nicht direkt opiumsüchtig. Natürlich, wenn du es über eine lange Strecke amerikanische Probleme und sowas hast, bist du das. Also deswegen eben mein Grundsatz. Ich möchte nur mal eben sagen, weil ich gesagt habe, ich kann jedem mal einmal im Monat empfehlen oder sowas.
Ist wie bei diesem legendären Moneyball-Interview bei Joyce TV.
Ja, nicht mal.
Ja, wenn die Leute Fun haben wollen, dann sollen sie sich ihre Drugs taken.
Ja, genau. Da gibt es halt wirklich diese zwei Dinger. Es ist süchtig machendes Zeug, das ist ultra gefährlich. Gerade diese Pülverchen, Pep, Koks, Heroin. Die meisten Leute auf Heroin stehen nicht am Bonner Loch, sondern die stehen im Leben und arbeiten. Also Opiumsüchtige sind jetzt nicht alles totale Versager und Verlierer, sondern das sind einfach Leute mit einem krassen Problem, die aber trotzdem arbeiten so und produktive Teil der Gesellschaft sein können.
Ja, das Schlimme ist ja auch, dass gerade bei so Sachen wie Heroin und so weiter, die ja super suchtfördernd sind. Also gerade Heroin ist ja so ein Mittel, wo auch einige Leute berichten, dass sie halt wirklich nach dem ersten Mal nehmen schon süchtig waren. Weil du halt einfach so solche Zustände dadurch kriegen kannst. Und deswegen wäre es halt super wichtig, da eine bessere Aufklärung
zu betreiben. Wir schweifen ab, aber ich würde sagen, jemand...
Ja, aber es ist eine wichtige Debatte, die man auch führen muss.
Mag sein, aber das verteufelt das Ganze ein bisschen zu sehr. Ich glaube, dass
keiner... Nein, gar nicht. Also,
du denkst halt, es war geil.
Es geht ja nur darum, die Leute aufzuklären über die Risiken. Und halt den Leuten helfen zu können.
So, du denkst halt, wow, das hat richtig Spaß gemacht. Nächste Woche könnte ich das wieder machen.
Ja, genau.
Und so ist das halt mit Age. So kann das mit... Ich würde zum Beispiel jetzt behaupten, Kokain ist so eine Droge. Meistens, die musst du sogar lernen.
Ja, aber ist ja bei Alkohol genau das Gleiche.
Nee, Kokain verstehst du wirklich nicht. Nein, das ist dann schon was anderes, weil Alkohol macht halt Peng. Da bist du betrunken. Bei Kiffen macht's Peng, dann bist du high, so. Bei Koks ist das wesentlich subtiler, wenn du nicht direkt voll überdosierst und dir so voll dir was reinhaust, so. Aber das ist halt viel subtiler. Das ist halt, hat einen Grund, warum Manager, Politiker und sowas das nehmen. Mhm. Weil du nicht da sitzt und denkst, oh, wie schön, das ist kein Opium oder sowas, ne? Oder kein Heroin. Du meinst
so ein unterbewusster Effekt eher.
Ja, das ist halt eine leistungssteigende Wirkung. Du bist erstmal wirklich wach, aufmerksam, hast Bock zu reden, bist kontaktfreudiger eventuell. Gibt's natürlich auch andere dann Umkehrungen, aber ja, generell ist das halt
im Film immer wieder gern dieses typische so aus dem Meeting kurz raus dann und dann wieder rein.
Ja, das geht halt, das ist halt, wie gesagt, das darf man nicht verwechseln. Pep und Koks, das sind halt, da gehen die Leute raus, da wollen die feiern, da werden die kommunikativ, da werden die nicht, boah, scheppert das so, ne? Kannst du auch erreichen natürlich damit. Aber die normalen Leute nehmen das halt als, es ist ein Upper. Das ist, um gut drauf zu kommen. Insofern ist es so ein bisschen eine andere Klasse. Die Leute liegen jetzt nicht unbedingt high in der Ecke und sagen, oh, alles so schön. Sondern die erkennst du wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt, die Leute, die dieses Pülverchen. Und deswegen sind diese Pülverchen Crystal Meth, soll ja die Droge der alleinerziehenden Mutter sein, so, ne? Weil sie schafft, tags zu arbeiten, Kind zu versorgen, ins Bett zu bringen und dann an der Tankstelle noch die zweite Schicht zu machen. Also die nehmen das ja nicht, weil die high sein wollen oder weil sie so einen Rauscheffekt haben wollen, sondern die nehmen das wirklich als Arbeitsdroge. Und Speed ist ja zum Beispiel entwickelt worden für Panzerfahrer oder für Kampfpiloten. Mhm. Ne? Also, naja, Riesenexkurs jetzt. Aber
ja, wie gesagt, das Album wird es, glaube ich, auf viele Themen stoßen.
Kokain ist ja auch eine medizinische Droge. Ne? In den 20er Jahren war Deutschland, glaube ich, der Hauptexporteur für Kokain weltweit.
Ja, oder Heroin. So, Heroin Bayer hat dem Zeug das den Namen gegeben. Und hat da damals, glaube ich, mit Fliegerpiloten drauf geworben.
Ja.
Und es ging ja darum, dieses heroische Gefühl zu kriegen und deswegen Heroin.
Davor
und
hätte so. Ich, glaube ich, auch noch mehr crazy. Angst. Ey. Das ist auch...
Absolut crazy. Das aber ja,
naja gut, wir deswegen, sind weit abgedriftet. Also don't do drugs.
Trotzdem ein wahnsinnig wichtiges Thema, dass man einfach aufklärt, dass man offen drüber reden kann.
Ja.
Und dass einfach diese Scheiß-Prohibition endlich mal aufhört, weil die halt einfach sehr viele Sozialprogramme und so weiter behindert.
So.
Sehr viel Forschung behindert und
Prävention
verhindert, die gut ist.
Dann können auch Opfer sich endlich richtig behandeln lassen. So mit einer Alkoholsucht kriegst du viel leichter eine Behandlung als mit einer illegalen Droge. Bei der illegalen Droge.
Krankenkassen übernehmen sowas wahrscheinlich meistens einfach auch nicht. Ja, und oft werden die Leute einfach in den Knast gesteckt.
Ja, die müssen halt auch
Hero-Junk ja nicht hilft.
Die müssen halt immer clean werden, bevor sie irgendeine Hilfe bekommen. Aber das ist halt das Schwierigste für die. Viel cooler wäre, wenn, also es ist jetzt viel zu allgemein, aber wenn du sie dann natürlich mitnimmst und hilfst, klar müssen Alkoholiker auch immer clean werden irgendwann. Aber mit diesen illegalen Sachen hast du noch viel mehr Probleme in diesen Hilfsstationen, als wenn du nur, was ja auch hell of a drug, Alkohol ist eine hell of a drug, wenn du einmal wirklich Alkoholiker bist,
gefährliche Droge,
dann spielt das auf jeden Fall mit Heroin und Kokain in einer Klasse so. Ne?
Wahrscheinlich, ja. Also das ist halt immer schwer zu bewerten. Es gibt da diese Rankings von, wie gefährlich ist eine Droge, wo Alkohol auch immer vorne mitspielt. Das Problem ist aber halt, dass Alkohol so breit in der Gesellschaft vertreten ist, dass es schwer zu vergleichen ist mit Drogen, die halt nur 2-3% der Bevölkerung nehmen.
Das
ist halt schwierig.
Das macht kaum abhängig.
Ja, das ist immer so eine Frage, aber das muss jeder für sich selber wissen. Also, falls ihr irgendwann mal sowas macht, Leute, informiert euch vorher wirklich gut und besorgt euch Leute dazu, die halt clean bleiben dabei und auf euch aufpassen, nicht, dass ihr in irgendwas abdriftet. Das ist immer super wichtig.
Und die große Gefahr ist, dass es Spaß macht. Das ist die Gefahr an Drogen, die machen Spaß.
Das hat Döll übrigens auch mal gesagt, was sehr gut war, zu seiner Spielsucht jetzt bezogen, aber das ist ja auch dann auch ein guter Bezug auf alle Süchte. Er meint halt so, ja natürlich, das, was dich fickt und worüber alle reden, jetzt geht die Box schon aus, so lange reden wir hier schon, das, worüber alle reden und das, was wirklich dich letztendlich natürlich fickt, ist bei der Spielsucht zum Beispiel halt, wenn du verlierst. Also, aber er meint halt, das Gefährliche ist eigentlich, dass du ja zwischendrin auch immer mal wieder gewinnst. Und diese Gewinnsituation, diese Gewinne, die merkt sich dein Gehirn halt. Diese Verlierteile, so die schiebt das alles hinten runter. Aber wenn du dann halt mal gewinnst, so dann sind das die Momente, an die du zurückdenkst. Und genauso ist es halt bei Drogen auch. Du hast ein paar Mal Spaß und irgendwann wird es halt immer mehr Absturz, aber du hast da trotzdem immer mal wieder noch Spaß. Und das bringt einen immer wieder zurück in diese Sucht, in diese Droge. Und das ist jetzt wirklich Gefährliche daran. Und genau, deswegen, Leute, passt auf euch auf.
Cocaine is a hell of a drug, ey. Finger weglassen.
Ja, und
ich habe auch aufgehört. Letzte Mal.
Ja, aber naja.
Hast du noch dein SWB-Ticket? Also ich frag.
Für einen Freund. Kannst meinen Studienausweis haben. Den brauche ich nicht mehr. Nein, wenn's.
Checkt immer, ob eure Kollegen noch CDs haben irgendwo im Raum. Oder Playstation-Spiele, die hart verkratzt sind.
Ja. Naja, aber
hat
wenn man...
Hat heute gar nicht mehr, oder? Hat eine Playstation noch CDs? Nee.
Doch. Also doch. Die neue hat, es gibt die neue Version auch ohne Laufwerk. Aber es gibt ja auch immer noch mit, also ja, krass. Kann man sich noch aussuchen.
Was macht man dann bei so einem
Spiel ist ein Auslaufmodell.
Ja.
Naja.
Sagt doch Sio auch, Pep-Reste auf der DVD,
Wenn die DVDs weg sind, dann wird's ganz still. Wie beim nächsten Song. Ja. Der heißt nämlich Still.
Wow, what a finish. Der hätte mal die Rim in der Snare austauschen können. Die Snare, die immer im Fill kommt. Boah, das hätte ich gefeiert. So, das hätte ich gefeiert, wenn so eine dicke Snare wie bei den anderen Dingern drin gewesen wäre. Die war mir jetzt so ein bisschen, hat sie mir gefehlt.
Ja, hätte das gepasst zu dem Song?
Weiß ich nicht.
Der soll ja auch was
ich hab's nicht gehört, sein. Kann ich nicht sagen. Ja, hätte mir eine Snare, hätte ich gerne gehört, sag ich mal. Ein Love Song, ne? Love Song. Ja. Sample finde ich ein bisschen weirdo. Ganz cool. Ist jetzt nicht mein Favorite bis jetzt. Ist aber so der ruhigste bis jetzt. Vielleicht der unaggressivste, der unaufgeregteste.
Ja.
Es geht auch wieder um ihn. Aber jetzt wird es irgendwie fast allgemeiner. Hier könnte jeder gemeint sein wieder. Hier ist nicht mehr eher so ganz krass wichtig,
also es
oder?
Ist wahrscheinlich schon natürlich eine persönliche Story, aber die ist
denke
halt sehr allgemein.
Aber die ist
formuliert.
So allgemein im Gegensatz zu den anderen, dass sich wirklich viele Männer jetzt quasi
da... Ja, es ist halt so ein Trennungssong quasi, so nach der Trennungssong.
Könnte sich fast eine Frau mit identifizieren auch mit dem Song. Da war jetzt nicht so, wo man als männlich oder so irgendwie, weißt du, das war sehr offen jetzt, meine ich.
Nee, das ist super offen formuliert, absolut. Da kann man sich auf jeden Fall deutlicher reinfühlen. Es ist nicht ganz so offen, dass er es gemeint ist. So, Talky Talk hat produziert.
Boom Bap bleibt weiter.
Genau, Talky Talk, auch starker Boom Bap Produzent insgesamt. Hat er hier auch die Riege der großen Boom Bap Produzenten hat er hier auch am Start einfach. Von daher, das ist alles weiterhin sehr hohes Niveau, würde ich sagen. Und insgesamt glaube ich aber auch so auf der EP, und das ist auch wieder auf sehr hohem Niveau gesprochen, mein least favorite Song. Also ich finde ihn jetzt auch nicht so, keine Ahnung, der ist mir ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich glaube, das ist halt so ein Song, der wird sich nicht auf Dauer in meiner Hot Rotation einreihen. Aber finde ich grundsätzlich ganz cool. Wirkt so ein bisschen wie, und ich gehe wieder in die Referenz zum Album, Nio, der jetzt, weil dort hat er einen Song, der heißt Ich probier's, wo es darum geht, dass er quasi mit einer langjährigen Freundin, mit der er eine Fernbeziehung auch geführt hat und so weiter, und die mehrfach schon am Zerbrechen war, auch wegen seiner Lebenslage und so weiter, dass er irgendwie versuchen will, das doch noch umzukriegen und doch noch hinzukriegen und so, und es wirkt fast so wie ein Follow-up zu dem Song, wo es jetzt kaputt gegangen ist. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ist reine Spekulation von meiner Seite aus, aber genau, es wirkt so wie ein Part 2 dazu, und ist natürlich schon auch traurig irgendwo, also sehr, ja, aber wahrscheinlich auch wieder auch sehr relatable soweit, wie viele Parts seines Lebens auch.
Genau, aber hier ist gar, also hier finde ich jetzt wirklich krass mal, dass er gar nicht seinen Namen sagt, irgendwie so, seine Vita ist jetzt hier gerade nicht der allerausschlaggebendste Punkt, so, das ist so eine Situation, die echt offen ist für viele Leute, was ich cool finde.
Ja, aber er hat auch hier wieder das, was seine Musik so ausmacht, diese Bilder, die einfach sehr stark sind. Ja. Sowas wie, ich habe keinen Anspruch auf Besitz, doch handel, als hätte ich einen. Also in diesem Sinne so, natürlich so, was ich, ne, natürlich hat er keinen Anspruch darauf, dass sie jetzt irgendwie nochmal mit ihm redet.
Allein das Wort Anspruch in einem Track zu bringen, ist irgendwie schon Anspruch. Das ist schon...
aber halt, also diese Selbstreflexion, die man eigentlich hat, und dann trotzdem aber dieses so nicht akzeptieren.
Das ist schon so halb philosophisch, Anspruch auf Besitz. Das ist so ein, das ist schon so ein Buchdeutsch eigentlich. So, weißt du, das ist schon so.
Ja, das sowieso.
Das klingt wie so ein Juratext oder sowas, ne? Und Person X hat Anspruch auf Besitz. Das ist so, so Vokabular, was eigentlich vom Gefühl erstmal schwer ist, im Rap-Song auch unterzubringen, finde ich. Das ist sehr krass gemacht, so, das sind jetzt nicht die übertriebenen Fachwörter, aber es sind so kluge Wörter in den Song gepackt, ne?
Ja, das ist ja allgemein, das ist ja das zieht sich ja durch das ganze EP, dass das einfach lyrisch einfach auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau ist, sowohl was Technik angeht, als auch was die, was die Bezeichnungen angeht, die er für Sachen wählt, was er auch für Satzstrukturen baut und wie er da immer mal wieder so Binnenreime reinfindet oder Parallelismen mit reinbaut und Aufzählungen klug einsetzt und so weiter. Es ist lyrisch auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Der Germanist freut sich da wahrscheinlich drüber.
Freud war gar kein Germanist. Aber.
Ja, aber Audio 88 ist Germanist.
ich finde die Stimme, über die haben wir auch noch gar nicht geredet, die ist so upfront, ein bisschen, ist das quäkig oder wo sie hingeht oder sowas?
Es geht definitiv ins Quäkige.
Es geht ins Quäkige, ne? Aber es ist natürlich auch super eine einschneidende Stimme, so eine, die...
Markant.
Ja, markant, die hat Charakter, so auf jeden Fall, der hat eine schöne Stimme, eine Homo.
Das so, ist gerade super interessant, das musst du dir auf jeden Fall mal anhören, das Album von ihm und seinem Bruder, weil Madness, über den haben wir ja schon gesprochen, der hat halt eher so eine tiefe, gelassene, bassigere Stimme, und dann kommt er halt mit seiner höheren Stimme als der kleine Bruder so daneben. Und
viel energetischer.
Ja, genau, viel energetisch, super energetisch. Das hatte ich auch mal in einem Video, das ich auf dem Kanal eingeblendet.
Video.
In einem Podcast von Backspin, da hat mich der eine Moderator von Backspin gesagt, dass für ihn Dölls Musik immer einfach endlos hungrig klingt. Und das kommt durchaus auch so durch,
das ist so,
dass er einfach, dass er so seinen Anspruch immer irgendwie mit reinbringt und immer einfach Lust auf das hat, was er tut. Und das kommt halt irgendwie einfach durch. Und hier haben wir halt einen Song, der nach sehr viel Aufwühlung, sehr viel Text, sehr viel Durcheinander und auch ein paar verrücktere Sachen zwischendurch, einfach jetzt quasi so einen Down-Punkt legt, wo man sich einfach mal runterkommen kann, entspannen kann und so weiter. Bis er dann zum großen Finale übergeht. Oh. Der nächste Song, der letzte Song dieser 6-Song-EP, der da heißt Weiß. Ja, jetzt weißt du, was du weißt.
Ich weiß.
Ich finde ja die Rassel finde ich sehr gut in dem
Song. Der Shaker die ganze Zeit, da. Ja. Geiles Drumset, sehr fett. Diese Walfisch-Seelöwen-Gesänge da im Hintergrund. Aber machen coolen Vibe. Also ich habe auch direkt wieder am Anfang gesagt oder gefühlt so ein Trap-Vibe gefühlt. Es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass alles so verpitcht ist. Dass alles so ein bisschen tonal hin und her eiert. Ja,
die
Samples
gehen so in die Richtung.
Ja, genau. Das ist ja auch super cool momentan, dieses Pitchige. Ja, ist ein bisschen anstrengend, finde ich jetzt hinten raus gerade so. Mein Bauchgefühl ist cool. Er hat so ein bisschen damit zu tun, sich selber die ganze Zeit zu beweisen. So, irgendwie muss er hier die ganze Zeit klarstellen, dass er jetzt seit 10 Jahren das Ding ist und alles mega krass. Ich finde es immer so, für mich sind so Wörter wie Swipe noch so neues Vokabular in Rap. Das ist so ein bisschen so, wo ich immer so denke, so, wie so sagt der Mann,
Swipe. Wieder in der Moneyboy-Richtung oder was?
Ja, nein, es ist ja schon ein normales Wort eigentlich, aber trotzdem so, ich swipe irgendwo, ist schon so.
Ja, und er geht low-key Gold.
Er geht low-key Gold, was das auch immer heißt.
Das bedeutet, er hat eine goldene Platte an der Wand hängen und niemand weiß, wo sie herkommt. Er hat nämlich bei einem Song für An Mike Kantereit mitgeschrieben.
Ghostwriting oder, ach nee, er hat offiziell.
Er steht auch in den Credits. Okay, ja. Deswegen, der hat die Platte auch wahrscheinlich schon da hängen. Ich weiß nicht, ob er sie sich geholt hat. Keine Ahnung.
Nice.
Aber die sind Gold gegangen mit ihrem letzten Album und da ist er, oder vorletzten Album.
Da ist er vertreten als Autor.
Vertreten als Autor, genau.
Cool.
Ja, witzige Story auch. Henning May und Döll haben so eine Art
Writing-Battle
gemacht auf Jessens Stream. Und da hat er auch erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und zwar war es wohl so, also Jessen hat das halt erzählt, weil er war nämlich irgendwie mit Döll auch irgendwie, die waren alle zusammen bei so einem Mike Kantereit-Konzert auch oder auf einer gleichen Veranstaltung oder sowas in die Richtung. Und dann ist Henning wohl zu Jessen gegangen, die sich wohl schon kannten, und meinte zu ihm so, ey, ich habe gehört, Döll ist da, kannst du mir den mal vorstellen? Weil Henning May halt selber so ein großer Fan von, ja, den Songwriting-Skills von Döll war quasi, und hat halt gemeint, so, ich muss den mal kennenlernen, und meinte dann auch so, ja, dieser Song ist halt quasi dadurch entstanden, dass Döll halt irgendwie eine Woche bei ihm zu Besuch war und die ganz viel zusammen geschrieben haben und dass er ihm dann diese Skizze gezeigt hat und Döll dann halt sofort 4 weitere Lines für diese Skizze aus dem Hut gezaubert hat und die dann halt einfach zusammen das Ding zu Ende geschrieben haben. Ja,
krasser Wortakrobat, ne?
Ja, also schon eine witzige Sache auf jeden Fall so, und genau, und das meint er mit, er geht low-key Gold.
Okay, ja, okay.
Ja.
Respekt, man. Nee, gute Sache, so. Ja, guter Sound. Wer hat's produziert?
Wieder Talky Talk.
Also sind's 4 Fünf.
Wir haben im ersten, also beziehungsweise NRK, wir haben im ersten NRK und gib mal 5.
Die habe ich jetzt als einen gezählt.
Ja, das ist das erste Duo gewesen. Danach haben wir dann Moloko Plus, Dexter und Talky Talk.
Ja.
Also insgesamt 5 Produzenten.
Okay, aber vier verschiedene quasi, und einmal haben 2 zusammengearbeitet. Ja. Okay. Ja, rundes Ding. Ein bisschen sehr, wie nennst du es immer, selbstreferenziert?
Referenziell, ja, ist vielleicht jetzt nicht das ideale Wort, aber es geht natürlich viel um ihn selber.
Also wenn er,
aber das liegt halt natürlich auch daran, dass zum einen seine Musik halt um ihn kreist. Also alle Projekte, die er bisher groß rausgebracht hat, gingen halt immer um sein Leben und seine Sicht auf Dinge. Und das ist halt nun mal so sein...
Ja, ist ja auch cool bei Battle Rap und bei...
Selling Points und USP so, und auf denen kann man ja aufbauen. So, es gibt ja auch Rapper, die halt immer übers Koks-Dealen rappen, so, und er rappt und halt dann immer
Boom
über
Boom Bap-Rapper haben übers über Rappen Story. Und wie cool sie sind und dass sie die coolsten Rapper sind, den besten Freestyle
Im
können.
Endeffekt hat ja jeder Rapper so sein Thema. Oder fast jeder, jetzt nicht jeder, also kannst ja nie pauschalisieren, aber meisten
jeder
Rapper
hat so
haben
seine,
ihr Thema, was immer
sein so Background so, der feststeht. Ja.
Und bei ihm ist es halt seine Story und seine
bei ihm ist es
Arbeit
darum. Ja, genau, er hat jetzt auch dieses harte Leben, ne? Schon dieses Kämpfen im Leben ist ja seine Story so ein bisschen.
Ja, und dieses auch Kämpfen mit sich selber.
Ja, genau, Kämpfen mit sich selber,
und
ja.
Ich finde, was man halt auf dieser EP quasi so durchhört, ist, dass er sehr viel reflektiert hat scheinbar im letzten Jahr über sich und sein Leben.
Ja.
Er schwelgt in der Vergangenheit, er überlegt, wie bin ich hierher gekommen, was hat mich geprägt, was ist alles da zusammengekommen, dass ich an diesem Punkt hier angekommen bin. Und das kulminiert halt alles in dieser EP quasi. Und jetzt im letzten Song in Weiß, um halt nochmal kurz auf den thematisch einzugehen, danach können wir gern zum Fazit kommen. Das ist halt quasi so seine musikalische Aufarbeitung oder sein musikalisches Fazit zu dieser Entwicklung, wo er jetzt einfach sagt so, yo, ich weiß jetzt, wo meine Position ist, ich weiß, was ich kann, ich weiß, an welcher Stelle ich mich einzuordnen habe, und du brauchst mir jetzt nicht nochmal zu sagen, dass du mehr verkaufst oder sowas. Ist mir scheißegal. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich bin.
Und ich habe auch was.
Und ich habe auch was, genau. Ja. Und einfach dieses Selbstbewusstsein, was man bei ihm einfach lange Zeit irgendwie nicht so wahrgenommen hat. Und das ist jetzt da. Und das, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Quintessenz von dieser Platte, die halt viel.
Er lief Gefahr, der Sebastian Deißler des Rap zu werden.
Ja,
ne?
Genau. Genau die Gefahr hatte er nämlich, das ewige Talent zu bleiben. Und das hat er jetzt quasi mit seinem Album abgelegt. Und man merkt irgendwie so ein bisschen, wie ihm,
meinst du, ja?
Nee, mit dem Album schon, weil das Album war quasi dieser Stein, der auf seinen Schultern gelastet hat. Den hat er dann, mit dem Album ist er quasi losgeworden, weil er das Album ja endlich rausgebracht hat. Und jetzt merkt man, wie er befreit aufspielen kann. Und das finde ich. Ja,
was wird die Thematik beim nächsten Album?
Keine Ahnung.
Der hat ja jetzt diese schwere Zeit eigentlich aufgearbeitet. Jetzt müsste ja die.
Vielleicht genießt er jetzt sein Leben. Vielleicht macht er jetzt so ein Trettmann-Album.
Positives danach.
Ja. Ja, who knows? So, wer weiß das schon? Das werden wir sehen. Es wird bestimmt auch wieder spannend und wir werden bestimmt im Podcast auch drüber reden dann. Aber jetzt können wir uns ja erstmal mit der Gegenwart beschäftigen. Ne, also wir können ja jetzt hier mal so Charles Dickens rausholen, um so ein bisschen Literatur referenziell machen, so der Geist der zukünftigen Weihnacht, der kommt noch und wir sind jetzt beim Geist der gegenwärtigen Weihnacht und haben gerade viel vom Geist der vergangenen Weihnacht gehört. Um hier einmal kurz so den Germanisten, nee, das ist ja ein britischer Autor, ja.
I don't get it.
Kennst du nicht die Weihnachtsgeschichte?
Doch, die kenne ich. Aber was
Dickens?
Du da erzählt hast, das habe ich nicht so ganz gekriegt. Aber ja, ist ja auch nicht schlimm. Wir reden über das.
Scrooge wird ja von drei Geistern.
Ja, ja, ja.
Ich habe letztens noch den Film gesehen.
Ja, das ist gut. Ja, also ich finde das Album gut. Ich muss jetzt sagen, mir sind die Dexter-Produktionen am liebsten. Finde den ersten Teil auch stark. Hat viele coole Geschichten. Ich kann mit sehr vielen Stories relaten, die er erzählt auf verschiedenen Wegen. Wir haben über seine coolen Bilder geredet, die er hat in der Sprache. Beat-technisch auch Dexter da schon gefühlt vorne. Ich mag die Talky-Talk-Produktion. Find alle Beats cool. Alle haben auch diese, ich habe die Snare oft gelobt. Viele haben eine coole Snare bei dem. Der Love-Song war vielleicht so mein least favorite von allen, möchte ich jetzt sagen. Gar nicht unbedingt wegen der Thematik, sondern wirklich wegen dem Beat. Das war, glaube ich, der, wo ich die Rim auch nicht so cool fand, wo ich mir was anderes gewünscht hätte. Aber alles auch super gut produziert. Sehr professionell. Er rappt gut. Er hat eine coole Stimme, haben wir kurz drüber gesprochen. Stimme ist sehr markant, sehr prägnant. Und trotzdem hat sie genug Energie und ist nicht nur quäkig, sondern ist auch energiegeladen. Produktion, Dexter hat das alles sehr zusammengehalten, sehr cool. Wir hören das jetzt hier nur auf dieser kleinen blauen Boombox hier zwischen uns. Wird dem Album wahrscheinlich auch nicht ganz gerecht, gerade so in vielen seiner Facetten.
Ja, aber es ist halt nur mal das Ding, wie viele Leute das halt auch dann hören, ne? Wir müssen ja jetzt hier nicht sitzen und jedes Detail, was du über deine Monitore.
Aber daran hörst, arbeiten die Dinger, die Jungs, die Leute,
hey,
natürlich.
Hey, wir können von mir
so,
aus
ne?
gerne jetzt gleich rübergehen und das einmal ordentlich hören, so, da wäre ich voll dabei.
Ja,
aber,
klar, machen wir. Aber, nein, aber ich will sagen, da wird man nicht immer gerecht. Hier hört man nicht jeden Bass und sowas, wo die schon viel dran feilen und machen. Insgesamt auch gar nicht so verspielt, das Album, finde ich. Sehr straight, die Beats. Da passiert nicht viel.
Das ist ja eine 6-Song-EP. So. Da hast du ja auch nicht so Platz für Spielereien.
Genau, aber auch
ja
die Beats sind sehr straight. Also die Pattern sind nicht so krass variiert oder sowas. Also sehr Boom-Bap, sehr 90. Ich habe mich gefreut, dass mal so ein bisschen Cuts waren, so eine gechopptes Vocal dann da drauf. Ja, rundes Ding. Ein bisschen egozentrisches Weltbild, aber hat ja auch eine spannende Vita, hat ja eine super spannende Geschichte und hat schöne Bilder. Und auch das ist ja übertragbar auf das Leben von ganz vielen Menschen.
Ja, in Teilen sicherlich, in Teilen natürlich. Und es ist ja grundsätzlich auch so, dass Probleme ja immer nur von einem selbst ausgehen. Also, dass man selber ja nur entscheiden kann, wie groß seine eigenen Probleme jetzt sind und wie wichtig sie für einen sind. Mhm. Und aber sowas prägt einen Menschen. Und er sagt ja auf dem Album auch, es ist entscheidend, woher du kommst, aber es ist auch entscheidend, wohin du dann gehst. Und dass man, das ist sein Weg so, sein Weg führt natürlich darüber, dass er viel über seine Vergangenheit und das, was er getan hat, nachdenkt und so wie er schreibt und so wie ich ihn höre, wirkt er auch wie ein Mensch, der sehr viel, sehr selbstreflektiert ist und der sehr viel über seine Sachen, über seine Taten und seine Aktionen nachdenkt und deswegen fickt ihn das wahrscheinlich immer noch ein Stück stärker, weil er selber weiß, was für eine Scheiße er baut.
Wie er sich fickt.
Während er sie scheiße baut halt, ne? Und in dem Sinne, so natürlich bin ich nicht annähernd durch diese Täler gegangen, durch die er gehen musste, aber diese Attitüde, die fühle ich halt, weil ich halt ziemlich ähnlich ticke, dass ich halt einfach jede Tat von mir 100-mal durchanalysiere und super, ja, selbstkritisch da auf mich auch blicke und immer wieder denke, so wie konnte ich nur in solchen Situationen, wie bin ich manchmal so blöd, aber ich kann es halt auch nicht abstellen und da fühle ich ihn auf jeden Fall und da weiß ich, wie er darüber, also da glaube ich zu wissen.
Ja, wer kennt's nicht, ne? Wer kennt's nicht, ja, ja.
Und das ist halt, das finde ich sehr cool an ihm und das mag ich super gerne und ja, also diese Platte hat mich wieder von vorne bis hinten eigentlich sehr, sehr stark abgeholt. Ich habe sehr viel Döll gehört in letzter Zeit, sehr viel auch seine alten Sachen gehört, müsst ihr euch auf jeden Fall auch mal reinhören, die weit entfernt EP und so weiter. Würde ich sagen, ist inzwischen absolut einer meiner absoluten Favorites hier in Deutschland und einer der stärksten und zumindest in der breiten Masse unterschätztesten Rapper oder unbekanntesten Rapper, was eigentlich schade ist, in seiner Szene, in diesem Subkosmos da, in dem ich mich ja auch immer bewege, ist der schon lange angekommen und ist er definitiv.
Er dominiert deutschen Boom-Bap.
Ja, seit EP-Release, genau. Und ja, also ich mag es sehr gerne und ich wünsche ihm alles erdenklich Gute und hoffe, dass er seinen Weg geht. Ist auch ganz cool, so wie er das Album jetzt released hat, da er es ja auch komplett selber gemacht hat, ist das nicht bei der GfK geratet und er kann nicht charten damit quasi. Was ja auch ein bisschen blöd ist, aber
ja, okay, krass,
ist für ihn halt nicht relevant. So, und das
ja, okay,
halt
auch kriegt cool. Er auch noch in den nächsten Jahren beim nächsten Album.
Ja, ist ja schon mal. Der hatte ja einen Form-Music-Deal, das hat er ja auch auf dem Feature-Part da gesagt. Ja, aber
kriegt er auch mit seinem Indie-Label hin irgendwann wieder.
Aber ja. Wenn er es will.
Wenn er es will.
Braucht er ja nicht.
If he wants to.
Ja. Gut, dann ja, haben wir es doch hier in knackigen 1,5 Stunden hingekriegt.
Genau.
Also ihr habt es ein bisschen kürzer.
Euch ist es etwas kürzer. Ja, schreibt mal drunter, kein Unterschied, ein Unterschied. Ich finde das Format ja super. Für mich.
Wie meinst du jetzt, kein Unterschied, ein Unterschied?
Ja, First Reaction von meiner Seite aus. Du warst gut vorbereitet, ich eigentlich nicht.
Verstehe ich jetzt nicht.
Auf das Thema.
Ein Unterschied, kein Unterschied?
Ja, hat es einen Unterschied gemacht oder keinen Unterschied?
Ach so, jetzt habe ich begriffen. Ich dachte, das wäre der Satz, den die Leute schreiben sollen, wenn sie bis zum Ende gehört haben.
Ja, können sie. Nein, auch machen.
Wenn ihr bis zum Ende gehört habt, schreibt ihr blaue Boombox in die Kommentare.
Blaue Boombox. Okay.
Ich fand immer den Begriff gerade schön.
Ja, also so ich feiere nämlich das Format, dass ich hier einfach die Sachen hören kann. Dann wird es viel leichter für mich, mehr Podcasts mit dir aufzunehmen.
Ja, können wir mal gucken. Können wir demnächst definitiv mal öfter so machen. Ja. Ich fand es jetzt auch sehr spannend, deine Reaktion so zu hören. Aber wie gesagt, ich fühle mich selber einfach deutlich besser im Podcast, wenn ich die Sachen kenne. Weil gerade wenn ich halt auf Lyrics eingehen will und so weiter, muss ich die Sachen vorher mal gehört
haben. Erzähl den Leuten noch, wie sieht 2021 bei Crossfade, bei Arbeitstitel aus?
Keine Ahnung, wie immer. Ich versuche wie jedes Jahr eigentlich mehr Videos zu machen.
Komm,
ich werde
lass
auch
es doch,
jedes
das ist
Jahr
immer,
scheitern.
Immer der gleiche Text. So.
Ihr werdet es sehen, ist mir egal. So, wenn ihr damit nicht umgehen könnt, dann deabonniert halt. Ist
wow,
halt
wow,
so.
Wow.
Aber ich denke mal, die Leute, die jetzt hier sind, die hier zuhören, die sind alle.
Die schreiben
alle
blaue
cool damit.
Boombox.
Das hier wird wahrscheinlich nie einen wirklich regelmäßigen Upload kriegen. Das sehe ich momentan in meinem Lebenswert nicht. Aber vielleicht auch nicht. Ich ziehe nächstes Jahr um. Vielleicht ändert sich dann alles. Vielleicht kommen dann wöchentlich Videos von mir. Wäre cool. Fände ich nice. Vielleicht streamen wir auch mal öfter. Oder streamen überhaupt mal. Fände ich auch cool. Müssen wir alles mal sehen. Müssen wir alles ausprobieren. Ich glaube, es wird ein spannendes Jahr. Kann mir vorstellen, dass es cool wird. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es cool wird.
Es bleibt
wird.
Spannend.
Die Frage ist nur, wie viel Content kommt. Ich hoffe mehr. Wie immer. Und ja.
Nice.
So ja. Unkonkret, wie ich nur sein kann, beende ich dieses Jahr für diesen Kanal.
Feierabend.
Ziemlich sicher, dieses
ich wünsche
Jahr kommt nichts mehr.
Euch einen schönen Tag, Nachmittag, frohe Weihnachten.
Ich freue mich auf alles, was kommt, auf nächstes Jahr.
Melde dich.
Und mach ich. Gut. Und ja, genau, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Format fandet. Und genau. Dann würde ich sagen,
ne?
Ja, feiert schön Weihnachten. Vielleicht schaffen wir es ja pünktlich am 24. das Ding hier rauszubringen. Dann liegt es bei euch unterm Baum.
Ja, sonst ist der Pullover halt daneben, ne?
Das wäre peinlich, das wäre super peinlich.
Wisst ihr was? Macht's gut, einen schönen Abend.
Ciao. Tschö. Und bis die Tage. Ja.